Pause Talk.
Was ich das Schwierigste finde, aber auch mit das Wichtigste in der Arbeit mit Pferden, ist die Motivation des Pferdes herzustellen. Das, wenn man das schafft, das ist für mich Horsemanship. Weil wenn das Pferd motiviert ist, dann kann es das, glaube ich, nicht als schlecht empfinden, was wir mit ihm tun.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Hufschmied Manuel Naber. Hi Manu.
Hallo Linda.
So, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir haben ja schon definiert, was ein Hufschmied ist und was Orthopädie ist im ersten Teil. Fangen wir doch einfach mal ganz simpel mit der Anatomie des Hufes an. Zum Beispiel, man hört ja immer der Hufmechanismus. Man hört ja manchmal, es gibt ja diese Sache, das Pferd läuft am besten barfuß, wo ich auch ein Fan von bin, aber viele Pferde laufen fühlig und benutzen sich da nicht. Also der beste Beschlag ist kein Beschlag, sagt mein Hufschmied immer mal, der Eckbandmeisters. Aber sind wir mal ehrlich, können die wenigsten Pferde heute leisten. Und dann gibt es ja diese Fraktion, die sagt, ah, wenn da ein Eisen drauf ist, dann ist der Hufmechanismus eingeschränkt. Vielleicht willst du einfach mal grob so deine Meinung oder mal grob so ein bisschen Huf und Hufmechanismus erklären.
Ja, also der Idealzustand ist natürlich der unbeschlagene Zustand, ja. Weil wir den Hufmechanismus haben, aber auch der Huf ist ja hinten offen. Wir haben den Strahl, das heißt, der Tragkant ist kein Kreis, ja. Weil der Huf sich auch seitlich verschränken kann. Die unteren Gelenke, die wir im Pferdebein haben, sind nur für nach vorne und hinten ausgelegt in der Bewegung und lassen nur eine ganz geringe seitliche Bewegung zu. Und deswegen kann die Kapsel sich verschränken, um auf Unebenheiten nachzugeben und dadurch die Gelenke zu schonen. Das mit dem Beschlag schalten wir das aus. Ja, diese seitliche Verschränkung ist dann nicht mehr gegeben. Das ist der Kompromiss, den wir eingehen. Also ein Hufbeschlag ist immer ein Kompromiss. Aber wenn wir mal in die Zeitgeschichte schauen, also den Hufbeschlag haben wir nicht vor 5 Jahren erfunden und auch nicht erfunden, damit wir ganz viel Geld verdienen. Sondern wenn man in die Zeitgeschichte schaut, so ungefähr vor 1000 Jahren begannen so die großen Kriege und auch die großen Völkerwanderungen. Und so alt ist der Beschlag. Also als es damals die Möglichkeit gab, die Pferde insofern nutzbar zu machen, dass sie auch lange Strecken mit Last laufen können, weil die Pferde waren am Anfang erstmal nur Lasttiere oder haben gezogen, gar nicht getragen, also den Reiter getragen. Das konnten die dann aber nur über kurze Distanzen mit Last, weil die Hufe sich zu sehr abgenutzt haben. Und damals waren es noch Pferde, die hatten auch Hufe darunter. Ja? Und dann hat jemand, das muss man sich mal vorstellen, sich einfach mal getraut, so ein paar Nägel da rein zu kloppen. Ich glaube, das ging nicht immer gut. aber die ältesten Funde sind so circa 1000 Jahre alt. Ja, genau. Also ein altes Gewerk. Und ohne das wären wir wahrscheinlich heute nicht da, wo wir jetzt sind. Weil es hat auch natürlich die ganze Entwicklung vorangetrieben, weil Handel leichter wurde. Man konnte mehr transportieren über längere Strecken. Also es hat einfach eine große Globalisierung durch den Hufbeschlag stattgefunden. So wichtig ist das.
Durch das Pferd, ja. Als Beförderungsmittel.
Heute haben wir das Problem, dass viele Pferde insofern gar nicht mehr so gut barfuß laufen können. Erstens, weil unsere Zucht nicht darauf ausgerichtet ist. Ja, wir haben eine Performance-Zucht in der Regel mittlerweile, Sportpferdezucht. Da geht es darum, dass die Pferde ihrer Sportart entsprechend Höchstleistung bringen. Aber es wird nicht darauf geachtet, dass die langanhaltend gesunde Hufe haben. Da sind wir als Schmiede gefordert, den Pferden so zu entsprechen mit unserer Arbeit, dass die dieser Höchstbelastung standhalten können. Okay? Das ist ein Thema. Dann Barfußreiten muss wirklich, das muss trainiert werden. Ja, viele scheitern, weil sie zu wenig reiten. Mit ihren Barfußpferden. Weil das ist, die Gewöhnung findet genauso wie bei uns statt. Wenn ich mir nur 2-mal in der Woche meine Schuhe ausziehe und barfuß laufe, werde ich nie ein guter Barfußläufer. Das ist ganz wichtig. Sondern man muss das mit Verstand trainieren. Also die Pferde aussetzen dieser Situation, die Haltung anpassen, dass die dann halt nicht nur auf der weichen Wiese stehen. Ganz wichtig, es funktioniert nicht, wenn wir ein Boxenpferd haben, was 20 Stunden in der Box steht. Also das Pferd muss sich bewegen, ja. Dann kann man auch Barfußpferde produzieren und dann muss man aber auch einfach sehen, dass die Abnutzung nicht zu stark ist. Ja, also dass die dann, es gibt Pferde, die halten es nicht. Die haben kein gutes Horn und die laufen sich dann zu kurz. Also es gibt Pferde, die können sehr gut barfuß laufen. Mhm. Es braucht viel Verstand, ein Pferd barfuß zu erhalten. Mhm. Auch Verstand von dem Bearbeiter, mhm, sei es ein Hufbearbeiter oder wie in der ersten Folge erwähnt, der Huforthopäde oder der Hufschmied oder weiß der Teufel. Manchmal wird man gefragt, oh, Sie sind Hufschmied. Machen Sie auch Barfußpferde? Ich sage, ich mache den ganzen Tag Barfußpferde. Ich mache dann nur halt Eisen drauf. Aber ich mache mit den Hufen das gleiche, als wenn es ein Barfußpferd wäre. Und ja, ich betreue auch Barfußpferde.
Ja. Was ist denn dein Tipp witzig an die Aufzucht? Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an.
Aufzucht. Wechselböden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Wechselböden bestehen nicht darin, dass die ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nur auf der Wiese stehen und den Rest des Jahres dann auf einem Betonboden stehen, sondern dass man in der Aufzucht Wechselböden zur Verfügung hat. Das wäre natürlich der Idealzustand. Das ist nicht immer möglich, aber in Privathand kann man sein Fohlen natürlich auch mit dem Spazierengehen machen und tun, dem dann halt diesen Zuständen aussetzen. In großen Aufzuchten ist das natürlich ein anderes Thema. Wäre das zu kostspielig, das umzusetzen? Mhm. Ja, das muss man sehen. Aber im besten Fall ist es so, dass man den Huf ganz vielen Situationen aussetzt. Mhm. Und das ist nicht nur für den Huf gut. Das ist auch enorm wichtig für Knochenstruktur, für Sehnen- und Bandstruktur, dass da ganz verschiedene Einflüsse zusammenkommen, wie halt auch mal mit dem Pferd über die Tierstraße zu traben. Mhm. Es gibt nichts Gesünderes für junge Pferde. Ja, wie auch mal auf harten Böden zu traben. Mhm. Na, so wie ihr das hier macht, so um den Reitplatz rum, da vorne auf der Teerstraße, dann macht man das mal im Trab. Das ist perfekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist bei den Fohlen in der Bearbeitung, da ich schneide den Strahl bei Fohlen gar nicht. Das erste Mal, dass ich vielleicht einen Strahl schneide, ist bei Pferden, wenn die 2 Jahre alt sind. Mhm. Und nur, wenn er richtig gammelig ist. Mhm. Ja? Dieser Strahl, man sagt immer, das Pferd hat 5 Herzen. Mhm. 1 in der Brust, 4 auf dem Boden. Mhm. Ja? Das sind Blutpumpen. Und wenn die richtig funktionieren, dann kann auch Stoffwechsel passieren und dann bekommen wir auch gesunde Strukturen. Und so ein Huf kann sich auch wunderbar entwickeln. Deswegen, ich lasse den, der darf ruhig ein bisschen gammelig sein bei den Fohlen, Messer weg vom Strahl. Mhm. Lass den leben, lass den funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Da geht es nicht um Sauberkeit, da geht es nur um Funktionalität.
Was sagst du zum Thema Auskratzen?
Das darf man machen.
Muss man?
Ja, kommt immer ein bisschen drauf an, wo die Pferde laufen. Es kommt auch ein bisschen auf die Hufform drauf an. Wenn wir so große, flache Füße haben, da bleibt nicht viel drunter hängen. Wenn wir aber Füße, jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Pferd aus Spanien holen, was nur harte Böden gewöhnt ist, die haben so diese Cola-Dosen mit einer sehr tiefen Sohle. Mhm. Und dann stellen wir die hier zu uns. Da presst sich der Dreck auch schon mal richtig rein. Mhm. Ne? Und also nur Erde ist mir egal, aber auch Steine und so weiter. Und das muss man auch schon mal aufräumen. Alleine, um auch die Hufunterseite zu kontrollieren. Mhm. Weißt du, ob deine Schraube irgendwo drin stecken hat, weil irgendwo durchgelaufen ist? Also es hat auch einfach was mit Kontrolle, mhm, der 4 Füße zu tun, ne? Wenn man sie auskratzt. Aber ganz wichtig ist immer, mit diesen Metallhufkratzern aufpassen, dass man nicht zu tief in diese Strahlfurchen geht, mhm, oder mit Druck durchgeht. Dadurch macht man sie tiefer. Mhm. Ja, dann hat man schnell auch mal Fäule drin und so weiter. Also man macht das behutsam sauber.
Ja, ich finde, wir haben zum Beispiel die Jungen, die holen wir dann runter und man hört ja auch, ob Stein drin ist. Ich übe natürlich, weil ich üben muss, aber wenn das täglich tut.
Wenn der tief in der Strahlfurche drin steckt und keinen Bodenkontakt hat, mhm, hörst du das auch nicht.
Weil es ist ja, was sagst du zum Thema weiße Linie? Da muss man auch vorsichtig
ist essentiell fürs Pferd. Die weiße Linie kannst du nicht auskratzen. Die weiße Linie ist der Hufbeinträger. Das ist die Verbindungsschicht. Man kann sich das vorstellen wie so ein Reißverschluss. Mhm. Auf der einen Seite des Reißverschlusses ist die Hornwand, mhm, die äußere Wand, der Tragrand, das sehen wir von unten. Und auf der Innenseite ist der Knochen, das Hufbein. Mhm. Ja, und dieser Reißverschluss, diese weiße Linie, weil wenn man da mal drauf guckt, sieht man, das sieht ähnlich aus wie ein Reißverschluss. Ja, und das verbindet diese beiden Teile. Weil das Hufbein steht nicht auf dem Boden, es hängt an der Wand. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen hat dieser Knochen auch Besonderheiten. Der hat zum Beispiel keine Knochenhaut, sondern eine ganz offenporige Struktur, damit diese Verbindungsschichten da richtig tief reingreifen können und dass das fest ist.
Das Hufbein, redest du jetzt?
Genau, das Hufbein, mhm, genau, mhm, ganz genau.
Okay.
Ja? Ja. Das ist die weiße Linie. Und dann gibt es natürlich schon mal so Schwierigkeiten, dass durch Steinchen und so weiter, ja, mhm, die drücken sich tief in die weiße Linie. Da muss man aber auch schon wieder so ein bisschen gucken, warum ist die weiße Linie da so weit? Mhm. Kann es sein, dass die Kapsel, die Hornkapsel, die äußere sich so verformt hat, dass die weiße Linie, dieser Reißverschluss auseinandergezogen, mhm, wurde? Ja? Wir nennen das so Flair, wenn so Wände so verbogen sind. Ne? Wenn eine Wand ist stabil, wenn sie vom Kronrand zum Boden in einer geraden Linie verläuft. Mhm. Ist diese Wand verbogen? Ist wie das Strohhalmprinzip. Ist der gerade, kannst du dich draufstellen, mhm, hat er einen leichten Knick, kollabiert er sofort. Mhm. Ja, dann ist das eine instabile Wand. Mhm. Ja, und die trennt sich dann unten von der Sohle. Die geht auf. Und das sind immer die Bereiche, wo man ausgekratzt hat und man hat so eine Verbiegung in der Wand, da ist die weiße Linie immer ein Stück weg, weil die da zerrissen ist. Mhm. Ja, also da muss man sehen, haben wir hier ein Balanceproblem? Mhm. Warum ist das so? Also man muss Ursachenforschung betreiben. Warum ist diese Wand da verbogen und hat mir meine weiße Linie auseinandergezogen? Und jetzt habe ich da Steinchen drin, muss ständig auskratzen.
In der Eckstrebe zum Beispiel ist das ja öfters so ein bisschen, oder?
Manches Eckstrebe ist immer so der Hauptteil. Das ist der Fortsatz der weißen Linie zur Mitte des Hufes hin. Mhm. Die weiße Linie macht hinten schön einen Bogen rum um den Strahl und läuft dann noch ein Stückchen weiter nach vorne. Da haben wir unsere Eckstreben. Mhm. Das sind auch stützende Säulen, die sollte man auch nicht gnadenlos rausschneiden. Mhm. Die hat die Natur nicht entwickelt, damit wir mehr Messer verbrauchen, sondern die haben eine hohe Funktion, die stabilisieren die ganze Kapsel. Das ist immer die beliebteste Stelle für Hufgeschwüre. Mhm. Weil wenn diese Extremen da mal so, wenn man nicht so regelmäßig in seine Hufpflege ist, dann klappen die mal um, darunter werden Steinchen eingeschlossen, drücken sich rein, dann kommt es zum Hufgeschwür. Mhm. Ne, weil ein Hufgeschwür entsteht in der Regel durch einen Fremdkörper, der eingedrungen ist in den Huf, meist durch die weiße Linie, reibt dann an der Wandlederhaut oder im extremen Bereich an der Sohlenlederhaut. Es kommt zu einer Entzündung, Flüssigkeitsansammlung, das Fett ist hochgradig lang.
Genau, man denkt, hat das Bein gebrochen oder ein Hufgeschwür.
Deswegen, man ist immer dankbar, wenn es ein Hufgeschwür ist.
Ja. Manche gehen ja auch oben auf, ne? Wann kriegt man sie nicht
ja,
auf?
Ja, das sind die langwierigen, ganz genau. Kann man aber die Wand anbohren.
Okay, ja.
Na, also man kann es so ein bisschen lokalisieren, wenn man zum Beispiel mit dem Gummihammer da mal so ein bisschen auf den Huf tippt, na, da wird ein Bereich sein, wo es dem richtig wehtut. Mhm. Und dann kann man mutig sein. Mhm. Also der Fachmann kann da mal mutig sein. Leute,
nehmt
bitte keinen Akkuschrauber. Das habe ich nicht gesagt. Hufpfleger, ich kenne fantastische Hufpfleger. Ja, also die sind so ein bisschen in Verruf geraten, weil viele das zum Beispiel auch gar nicht Vollzeit machen. Die machen das ein bisschen am Wochenende. Gibt es diese Ausbildung, die dauert nur ein paar Tage, ein paar Wochenenden. Die sind nicht gut ausgebildet. Und dann machen die das nur einen Tag in der Woche oder zwei nebenbei. Denen fehlen die Erfahrungswerte.
Ja.
Und die haben das runtergerissen.
Ja.
Ja. Es gibt aber auch richtig tolle Hufpfleger, die barfuß ganz tolle, ganz super gute Sachen erreichen. Also man darf die nicht so über einen Kamm scheren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und Huftechniker, es gibt ja noch den Huftechniker. Die dürfen Kunststoffbeschläge aufnageln und Aluminium aufnageln.
Also kalt?
Kalt, ganz genau. Das ist diese Gesetzeslücke. Mhm. Ja. Das ist in der Regel aber doch mittlerweile eine sehr fundierte Ausbildung.
Okay.
Die sind theoretisch sehr, sehr stark. Praxis ist in den meisten Ausbildungsfällen nicht so stark, aber theoretisch sind die sehr, sehr stark.
Okay.
Da gibt es ein paar ganz tolle Ausbilder. Auch ganz tolle Leute.
Mhm.
Weil Huftechniker, Barhufpfleger, das kannst du berufsbegleitend lernen.
Mhm.
Ne, wenn man sich später entscheidet, dass das vielleicht was für einen ist. Weil man, wenn man dann vielleicht schon eine Familie hat oder man hat sein Haus oder hat einfach einen gewissen Stand, den es zu finanzieren gilt, ist eine Hufschmiedeausbildung einfach zu teuer.
Mhm. Und zeitaufwendig.
Ja. Ja, eine 5 Monate Schule, wo du kein Geld verdienst, die du teuer bezahlen musst, plus die 2 Jahre mitfahren und so weiter.
Mhm.
Die sind mindestlohnpflichtig, das heißt, bekommen natürlich schon Geld. Ja. Aber ja, und dann ist es einfacher, so über Wochenendkurse und so weiter, über ein Jahr einen Huftechniker zu machen.
Mhm.
Und da sind echt tolle Leute unterwegs, die richtig fit sind. Ich habe eine Huftechnikerin, die Jenny Krause, die hat für mich in der Pferdeklinik einen Tag in der Woche mitgearbeitet. Ey, die ist genial. Man kann auch mit Kunststoff hier basteln. Also ist alles gut. Und auch mit Alus ist alles super. Da gibt es schon. Also,
gibt es ja überall. Es gibt ja auch schlechte Hufschmiede und schlechte Westernreiter und tolle
Kfz-Reiter. Bäcker und schlechten Kfz-Mechaniker. Alles ist möglich.
Muss man immer individuell gucken.
Ganz genau.
Aber wir fangen nochmal ganz vorne an. Man hört ja oft, bei Fohlen kann man noch Dinge korrigieren. Ab wann kann man es nicht mehr korrigieren?
Du wirst schockiert sein, wie kurz diese Zeit ist.
Mhm.
Was schätzt du denn, wie lange?
Ja, 3 bis 6 Monate würde ich tippen am Anfang.
6 Wochen bis zum Fesselgelenk. Oh, krass.
Ich hätte gesagt, in den ersten 3 bis 6 Monaten kannst
du...
Es gibt ja diese Stützverbände und Hufschuhe.
Ja,
und
da gibt es ganz viele tolle Sachen. Die Epiphysen schließen, also die Wachstumsfugen schließen sich von unten vom Boden nach oben.
Mhm.
Und unten geht es als erstes los.
Mhm.
Ja? Das heißt, um wirklich reell Verformung betreiben zu können, sind die ersten 6 Lebenswochen die wichtigsten im Pferdeleben.
Mhm.
Und da haben wir wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Durch Klebeschuhe und so weiter. Das ist ganz fantastisch.
Mhm.
Und dann nimmt das exponentiell ab.
Mhm.
Bis zu einem Alter von einem halben Jahr.
Ja.
Aber wenn man richtig, man kann Beine, krumme Beine gerade machen. Das ist unfassbar
aber
viel
möglich.
Aber
in den ersten 6 Wochen. Danach nicht mehr.
Da ist Angriff angesagt. Also man gibt in der Regel den Fohlen, wenn die zur Welt kommen, so 2 Wochen Zeit. Mhm. Ja? Weil in den ersten 2 Wochen erledigen sich 80% der Fehlstellung von ganz alleine.
Gibt es ganz viel vorbiegige vorhin.
Ah, da, Beispiel, ne? Und durchtrittig hin, ja. Dass die Fesselköpfe am Boden kommen. Oder so Windschiefe, dass die Beine in eine Richtung schief sind.
Weil die schief im Becken lagen.
Weil die schief im Becken lagen, ganz ja, genau. So, und das reguliert sich zu 80% von ganz alleine in den ersten 2 Lebenswochen. Mhm. So, aber nach 2 Wochen kommt dann mal der Fachmann gucken. Mhm. Manchmal ist das nur ein Mini-Raspelstrich oder so 2 Punkte Kunsthorn an der richtigen Stelle ohne Schuh. Einfach nur da drauf gesetzt. Mhm. Und man kann wirklich zugucken, wie die sich verformen.
Wir hatten es ja letztes Jahr. Wir hatten so ein Stütchen, das hast du auch gemacht. Die hat dann so einen Schuh anbekommen, der innen so einen Steg hatte. Und dann musste die 2 Wochen auf harten Boden stehen.
Ja, ja, sonst
weiß nicht, 4 Wochen nicht. War die alte oder so. War noch ein bisschen in der Zeit, war schon einen Tacken spät. Die war vorhin in der Klinik und so. Weil man ja immer hofft, es geht auch so, und dann, genau. Aber es hat geholfen.
Ja. Also. Und es geht ja schnell. Also das ist so, unsere Kleber, wir haben ja spezielle Kleber für die Fohlen, das ist 21, 22, 23 Kleberfest. Mhm. Ne? Ja. Also da kann man wirklich schnell, effektiv, super gut helfen.
Ja, ja.
Aber man muss sich einfach bewusst sein, das Pferd muss den Rest seines Lebens damit rumlaufen.
Und kriegt immer mehr Gewicht drauf.
Was man da vielleicht versäumt hat.
Das ist ja wahrscheinlich auch von der Evolution so bedingt. Das meiste Gewicht ist auf den Gliedmaßen, deswegen fangen die von unten nach oben an mit dem
sich zu schließen, ja, als Fluchttier. Und da unten muss es funktionieren, damit es losgehen kann.
Ja, das ist ja, man hört ja manchmal im Leistungssport bei den jungen Pferden, ich habe die Wachstumsfugen röntgen lassen.
Und man jetzt voll
sagen gehen. Die dann, die sind schon zu, aber schwierig.
Ne? Man sieht das ganz deutlich, ob die zu sind oder nicht.
Okay.
Ganz, ganz deutlich.
Sehr gut. Also ich habe es noch nie gemacht, weil ich keine jungen Pferde anreite. Also deswegen ist mir das relativ...
Das ist spannend, wenn man Röntgenbilder von Fohlen sieht. Also wie viel Offenheit da in den Knochen vorherrscht. Ne?
Weil das ist, glaube ich, das Problem unserer Quarterhorse, dass die so Frühentwickler sind und 3-Jährige schon sehr gut aussehen.
Muskulär Frühentwickler sind?
Genau. Also body-technisch. Ne?
Ganz genau.
Die sehen dann aus wie ein 5-Jähriger schon. Ja. Aber sie sind es halt noch nicht.
Nö, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ein Riesenthema.
Mhm, ja. Genau.
Aber man hat wenig Zeit, deswegen Fohlen sollen dann auch wirklich regelmäßig mit dem Muttertier, solange sie bei der Mutter sind, ausgeschnitten werden. Also, ne, wenn nichts Besonderes ist, so ein 6-Wochen-Rhythmus, der sollte schon einzuhalten sein. Ne?
Mhm.
Das ist ganz wichtig. Und dann immer auch Beratung dem Kunden gegenüber, was man wie machen kann bei irgendwelchen Sachen. Also, dass die wirklich auch mal rausgehen, mit denen spazieren gehen, dass die harte Böden unter die Hufe kriegen. Ist für den ganzen Körper super, super gut.
Ja, du weißt es ja, wir bekommen unsere Fohlen spät, damit die gleich raus können. Also eine Woche Kontrolle mit Box nachts. Und dann haben wir ja so einen großen Offenstall. Da stehen die auf harten Boden, da ist dann die Mineralekschale, das Wasser und ich glaube Heu im Sommer gar nicht. Und dann haben die diese Riesenweide. Und das ist ja eigentlich perfekt. Dann gehen die immer da hoch zum Trinken und für Mineralien und haben auch einen
Strohbett
in Hauschalt,
ne?
Und dann laufen die den ganzen Tag über die Weide, die leicht hangig ist. Ich glaube, das ist auch dieser Muskel-Sehnen-Apparat, braucht ja auch diese Bewegung. Also abgesehen von dem Huf natürlich. Aber diese Januarfohlen, die dann in der Box groß werden, mit Decke, dann irgendwie am Tag eine halbe Stunde rauskommen, einmal eskalieren in der Halle und dann wieder in der Box stehen, schwierig, glaube ich. Ne? Also für den ganzen Organismus.
Definitiv.
Ne? Also
ist halt handgemacht, ist ja auch nicht ganz natürlich. Ne?
Mhm, genau. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir mal weiter. Und zwar, vielleicht kannst du einfach mal, du hast von Alubeschlag gesagt, wir haben ja im Endeffekt das normale Hufeisen.
Mhm.
Das wird geschmiedet. Das immer.
Ja, man bekommt es ja in festgelegten Grundformen die Eisen müssen natürlich dem Huf angepasst werden. Und da jeder Huf anders ist, muss man es, im besten Falle erhitzt man es, ist auch für uns Schmiede, gelenkschonender, und kann es dann in jegliche Richtung bewegen.
Wird es dann immer aufgebrannt oder nicht?
Ja, schon. Okay. Also ich brenne eigentlich fast immer auf.
Und warum brennt man auf?
Damit diese beiden Dinge zusammenpassen.
Also auf einmal.
So, sind das jetzt die Adhäsions- oder Kohäsionskräfte? Ich schmeiß das immer zusammen, also die Zusammenhaltskräfte.
Okay.
Umso besser das zusammenpasst, umso mehr haftet es auch.
Mhm.
Ja? Und ich will ja auch keine Verspannung produzieren, indem es nicht genau aufeinander sitzt.
Mhm.
Kaltbeschlagen ist schon so eine Kunst für sich. Also da braucht man schon ein unfassbar gutes Auge, dass diese beiden Sachen wirklich ganz, ganz genau aufeinander passen.
Okay.
Und in dem Moment, wo ich dann aufbrenne, sehe ich natürlich, wo liegt mein Eisen überall auf.
Mhm.
Und ich sehe, wo die Nagellöcher sind, weil da in dem Eisen sind ja die kleinen Nagellöcher drin und wenn ich aufbrenne, da wird der Substanz gelöst im Huf, da habe ich dann so kleine Hübbelchen. Dann sehe ich auch, bin ich auf der weißen Linie oder nicht,
okay.
Weil da gehören die Nägel rein.
Mhm.
Weil man sagt immer, vernagelt wird auf dem Amboss.
Mhm.
Okay. Wenn es da nicht passt, wenn durchs Schmieden, ja. Und das Erhitzen erlaubt mir natürlich auch ganz tolle Eisensachen mit dem Eisen zu machen. Ich kann es da verbreitern, verschmälern, auseinanderziehen, zusammenstauchen, mir noch eine Kappe dran schmieden und.
Möchte man dann, ja, die weiße Linie zur Hufwand und zum Hofinneren, haben wir ja schon gesagt.
Mhm.
Und man möchte quasi immer zu Hufern nageln, nicht auf der anderen Seite der weißen Linie oder umgekehrt?
Dann wäre es sofort lahm.
Okay, also umgekehrt. Immer innen von der weißen Linie.
Geht immer in die weiße Linie.
Genau in die weiße Linie. Die muss man genau treffen.
In die weiße Linie. Und die ist ja dann auch nur, das ist ganz unterschiedlich nach Pferdegröße, aber 2 und 4 mm stark. Da okay. gehört der Nagel rein, ja. weil das ein flexibler Bereich ist und soll dann im ersten Drittel ungefähr des Hufes soll der Nagel dann durch die Wand nach außen drehen.
Okay.
Ja? Und die Nägel haben auch einen besonderen Schliff, mhm. ja, dass die nur in eine Richtung gehen. Also dreht man den Nagel falsch rum und haut den rein, geht der auch nach innen und dann macht es aua, aua.
Ja, okay.
Wenn man direkt nur in die Wand nageln würde, wird die Wand kaputt brechen.
Okay, siehst
du. Also es muss in diesen flexiblen Bereich rein mhm. und dann durch die harte Hornwand nach außen dringen und dann kann das auch vernünftig funktionieren und halten.
Okay.
Und das legt man halt am Amboss fest.
Ja, und tatsächlich, ich habe natürlich hingehört. Schon 1000 Schmieden zugeguckt, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil da bin ich auch so, ich habe keine Ahnung, der Profi ja. macht es, ich vertraue dem, Punkt.
Mache ich auch, wenn ich zum Zahnarzt gehe.
Genau, also das, deswegen, aber tatsächlich jetzt, wo du das sagst, macht Sinn, aber hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst und ich reite ja auch schon ein paar Jährchen. Gut, dann, genau, Alubeschlag. Und was sagst du zu Klebebeschlägen?
Können wir machen, sag ich. Kostet nur ein bisschen mehr.
Warum würde man denn Klebebeschlag nehmen, anstatt zu nageln?
Also, was zum Beispiel sehr schön ist und meistens gemacht wird, wir haben ein Rehepferd, die sind natürlich sehr empfindlich auf die Nagelung. Ja? So ein Nagel verdrängt auch immer Material. Mhm. Ne? Das ist ja sind ja keine Nagellöcher vorgefertigt. Mhm. Und dann klebt man besser. Das ist dann sinnvoller mhm. und einfacher fürs Pferd. Wenn die Hufe in Schutt und Asche gelegt wurden, durch Eisenverluste, weiß der Teufel, ist es immer ein leichtes, da noch was drunter zu kleben.
Weil nichts ausbricht?
Weil man auch gar nicht mehr nageln kann, weil alles weg ist.
Mhm.
Und dann kann man drunter kleben.
Mhm.
Und wenn man das vernünftig macht, dann halten die genauso lange wie Hufeisen.
Mhm.
Ja, also spricht erstmal nichts dagegen.
Ist aber jetzt so als Laie gedacht, würde ich denken, dass vielleicht der Kleber, da kann der Huf da nicht atmen und sich nicht bewegen und der Kleber
ja,
die Hufwand.
Also dann man muss sich halt entscheiden, welchen Tod man sterben mhm. möchte. Entweder mache ich einen Schweizer Käse mhm. durch meine Nägel, weil das ist auch nicht physiologisch.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Oder ich gehe mit der Chemie dran und es ist halt tatsächlich Chemie
mhm.
Und gucke da, was passiert. Also beides ist immer ein Kompromiss.
Mhm.
Ich habe nur diese zwei Befestigungsmöglichkeiten.
Mhm.
Entweder nage ich was rein oder ich klebe es fest.
Mhm.
Beides kann, muss sich aber nicht negativ auf den Huf auswirken.
Mhm.
Das muss man einfach beobachten.
Mhm.
Ja, da muss man halt der Meinung seines Fachmanns vertrauen und das beobachten.
Ja. Und warum würde man jetzt Alubeschläge nehmen?
Gewicht.
Mhm.
Es ist ein riesen Gewichtsunterschied. Bis zu 80% leichter. Und das ist in der Orthopädie sehr interessant,
mhm.
gerade was Sehnschäden und Bänderschäden angeht. Gerade so in der Phase, wo es dann wieder Richtung Training geht, weil unterschätzt das Eisen nicht. Also so ein Quartereisen, ein bisschen größerer Quarter, da wiegt so ein Eisen 350 Gramm, 400 Gramm.
Ein Eisen?
Ein Eisen.
Und das Alu?
150.
Mhm. Krass.
Also da sind Riesenunterschiede.
Aber Alu reibt sich auch schneller ab.
Das ist der Nachteil.
Genau.
Die Abnutzung ist deutlich höher.
Mhm.
Ja, deutlich höher. Ja, und manche Hufe reagieren auf dieses Aluminiumoxid, also auch Alu rostet,
mhm.
halt nur auf andere Art und Weise. Und das Zeug ist nicht so ganz ohne.
Mhm.
Ja, dann sieht man schon mal so eine richtig schöne graue Verfärbung auf dem Tragrand. Und dann werden die Wände schlecht.
Mhm.
Aber das ist super selten. Also für mich ist Aluminium immer interessant in der Orthopädie, weil ich einfach eine ganz starke Gewichtsreduzierung habe, was dem Bein natürlich hilft. Und als Performance-Beschlag muss man auch sehen, gerade bei Dressurpferden,
mhm.
Wie man die ansteuert, um da noch das Beste rauszuholen. Ne?
Mhm.
Bei den Quartern kennst du es auch, gerade Rainer, so vorne super schnell sein, versucht man auch immer mit alles zu arbeiten,
ja,
also das so
ja.
leicht wie möglich zu halten, ja. damit die ein schnelles Vorderbein haben.
Ja.
Ne?
Und da gab es jetzt auch Bronzefarben, ist da irgendwas anderes drin?
Bronzefarben, so? Es gab mal eine Zeit lang Messingbeschläge.
Ja.
Also es gibt, erstmal gibt es Aluminium eloxiert, das
mhm.
heißt, da kannst du alle Farben nehmen.
Okay.
Ja, ich kriege auch immer Fotos von pinken Hufeisen, ob ich das mache, und dann sage ich immer nein, ich habe eine Allergie, es tut mir leid. Aber es gab auch mal von Q-Ride Messingbeschläge.
Mhm.
Die sehen golden aus.
Ja.
Messing, da ist 70% Kupfer drin.
Mhm.
Kupfer verhindert durch die Ausströmung der Kupferionen die Zellteilung der Bakterien.
Mhm.
Also es ist quasi so ein antiseptischer Beschlag.
Okay.
Ja. Das nagelst du da drauf. Und wenn die weiße Linie zum Beispiel total mit Bakterien verseucht ist und so weiter, das bringst du drauf und dann beim nächsten Beschlag nimmst du es runter und das ist alles tot.
Okay.
Ja, cool. Die sind ein bisschen schwierig zu schmieden. Da gibt es extra so Fotos, wie die Hitze aussehen soll im Eisen, weil das ist wirklich komplex, aber es funktioniert hervorragend. Okay. Werden nicht mehr gebaut, weil sie keiner gekauft hat. Ich habe den Rest aufgekauft, ich habe sie noch.
Okay, sehr gut.
Funktionieren wirklich gut.
Okay, dann warum tut man einem Pferd eine Platte rein?
Das hat auch verschiedene Gründe. Mhm. Das erste ist zum Beispiel Reduzierung des Hufmechanismus. Also man will nicht immer einen starken Hufmechanismus. Wenn wir zum Beispiel einen Hufrollenbefund haben bei einem Pferd, bei der Hufrolle, das Strahlbein ist auch mit Bändern direkt mit den Hufknoppeln verbunden und somit auch mit der Kapsel. Und wenn ich dieses Ausbreiten der Trachtenbereiche hinten habe, habe ich auch immer direkt Zug auf das Strahlbein. Da schließt man zum Beispiel mit einer Platte und einer Polsterung, mhm, um das auszuschließen. Dann begrenze ich natürlich auch den Tiefgang der Trachte, weil es ist ja geschlossen, mhm, ne? Auch beim Hufrollenpferd, gerade hier bei den Quartern, ist das eine sehr beliebte Erkrankung. Schone ich diesen Bereich auch, weil die Trachte nicht so tief in den Boden einsinkt und somit die tiefe Beugesehne nicht so stark den Druck aufbaut auf das Strahlbein in der Vorwärtsbewegung.
Also im Endeffekt entlastet man das dadurch?
Das ist eine Entlastung, genau. Dann auch bei manchen Pferden ein Sohlenschutz. Es gibt Pferde, die haben einfach eine physiologisch dünne Sohle. Mhm. Ganz oft, die kommen zum Beispiel aus Holland, weiche Böden, die haben ganz weite Füße. Mhm. Ja, da können die schön laufen, ist alles weich. Dann kommen die hier bei uns und müssen hier raus. Mhm. Dafür sind diese Hufe nicht gebaut, für diese Knüppelpfade mit den Steinen und so weiter. Und dann kann man einfach auch eine Polsterung bzw. eine Lederplatte drunter setzen, um die Sohle zu schützen. Mhm. Ja, das ist ein Ding. Und wenn ich Probleme mit der Hornkapsel habe, in Form von Hornspalten, mhm, ja, dass die Kapsel aufgeplatzt ist. Mhm. Und ich muss dann Teilbereiche der Hornkapsel aus der Last rausnehmen, damit dieser Spalt zuwächst. Muss ich diese Last, die ich aus diesem Bereich, aus dem Tragrand rausnehme, auf Sohle und Strahl umverteilen, damit der Rest noch getragen wird, der Rest des Hufes nicht zu viel tragen muss. Mhm. Und so kann ich das noch schön ansteuern, der Bereich ist entlastet, Lastverteilung nach innen, mhm, und dann kann dieser Spalt runterwachsen.
Gibt es denn Spalte von oben und von unten?
Ja.
Und auch quer gibt es sogar welche, ne?
Ja, also quer, genau, quer nennt man, also horizontal nennt man Hornkluft. Mhm. Das sind immer Verletzungen oben am Kronrand, durch zum Beispiel ein Austreten von Hufgeschwür. Mhm. Oder wenn sich Pferd mal angetreten hat, mhm, angeschossen hat, mhm, ne, sich gestriffen hat, dann wachsen diese Hornklüfte runter. Das ist recht unspektakulär, außer wir haben jetzt eine Riesenverletzung. Vertikale Spalten von unten kommend können entstehen, zum Beispiel, wenn der Beschlag zu alt ist, das Pferd rutscht übers Eisen, kann das unten so ein bisschen aufgehen. Bei Barfußpferden, wenn es ein bisschen zu lange her ist. Richtig böse sind aber alle Spalten, die oben vom Kronrand von oben nach unten gehen, weil das sind Spannungsspalten. Also da ist dann irgendwie Fehlspannung in der Hornkapsel, oft durch hochgestauchte Wände und so weiter, also einfach zu viel Druck in diesem Bereich und durch den Hufmechanismus platzt es auf, weil wir haben ja den Huf. Wenn du hinten mal über den Kronrand drüber fühlst, über die Haut, merkst du so knorpelige Substanz. Das ist der Hufknorpel, der liegt dahinter. Ja. Ist auch noch eine Schutzeinrichtung für Einwirkung von außen. Der kann sehr unter Druck geraten durch den Mechanismus. Also das Kronbein drückt hinten zwischen die Ballen und spreizt damit den Huf beim Einfedern, also wenn die Fessel runtergeht, und so entsteht der Hufmechanismus, dann wird das hinten auseinandergerückt. Sollte so eine Wand durch eine Disbalance im Huf sehr steil gestellt sein, hochgeschoben sein, hat dieser Knorpel, wird in die Zange genommen und da ist kein Platz mehr für Mechanismus und dann drückt der Knochen zu stark auf den Knorpel und dann springt der Kronrand auf. Peng.
Überdruck quasi.
Überdruck. Kein Platz mehr, Überdruck. Hornspalten entstehen durch Disbalancen, einfach weil der Huf nicht ausbalanciert ist. Ja.
Okay.
Genau.
Da gibt es aber auch welche, man sagt mal, oberflächlich und schlimmer, oder? Kannst du das irgendwie noch
beschreiben? Ja, oberflächlich und durchdringende, aber diese Spannungshornspalte sind immer durchdringend. Mhm. Ja, diese oberflächlichen, das kennt man so vorne aus der Zehe, wenn das genau in der Mitte vorne durch die Zehe läuft. Ne? Mhm.
Das sind auch eher die von unten dann wahrscheinlich.
Nee, die können sich schon auf der, also unsere Hornwand ist zweiphasig, also die besteht aus zwei Teilen. Wir haben die äußere Wand, das ist die härtere, trockenere, und dann haben wir die innere Wand, das sieht man immer, das ist immer eine weiße Wand, ja, und die ist deutlich feuchter. Mhm. Einmal Flexibilität und einmal Schutz von außen. Und die äußere, trocknere, die kriegt schon mal so leichte Risse auf der Oberfläche. Mhm. Ganz wichtig ist immer, wenn man die hat, dass man die so, ein, gerade im Zehenbereich, sehr wichtig, dass man die mit dem Messerchen so ein bisschen ausschabt. Mhm. Weil hinten spreizt sich der Huf und vorne die Zehe staucht sich. Das heißt, die drückt sich ineinander. Mhm. Wenn das hinten aufgeht, drückt sich vorne die Zehe zusammen. Und in so kleine Spalten setzt sich immer Staub rein, ganz feine Sandkörner. Und das wird jedes Mal zusammengepresst und dann reibt das dahinter. Mhm.
Das rausfallen kann.
Genau, und man wundert sich schon mal, dann geht man mit dem Messerchen dran und dahinter ist schon richtig viel. Mhm. Und das kann so weit gehen, so ganz extreme Fälle hatte ich auch schon, dann werden die Zehenspalten einfach mal vernachlässigt, kann man nichts machen, ist die Aussage, weiß der Teufel. Und dann drücken diese Wände nach innen. Das heißt, die treffen sich ja, also das ist gespalten, die pressen aufeinander und dann pressen die irgendwann zusammen nach innen. Mhm. Und dann verdrängen die den Knochen nach unten. Dann haben wir eine Absenkung des Hufbeins. Das kann bis zur Orthognathie gehen.
Ist nicht gut.
Und dann muss man die ganz aufwendig durch eine aufgeschraubte Spange im Zehenbereich, die Stellglieder hat, muss man diesen Huf dann wieder
aus... Schöne Bilder bei dir bei Instagram oder nicht
wieder
schön?
Wieder aufspreizen und die Form zurückholen. Ja, ja, ganz genau. Das ist so ein Fall ist auch dabei.
Ja.
Ah, man kann da mechanisch sehr viel machen. Mhm. Ist immer schade, wenn das schon so weit gekommen ist, ne? Weil das hätte man im Frühstadium natürlich schon gut bearbeiten können. Dann schabt man die mal richtig schön aus, bringt die in Balance und dann kann man dann einen Kunsthorn drüber setzen, kann es fixieren, ne? Also imitiert wieder eine intakte Wand und dann wächst es runter. Mhm. Da ist schon einiges möglich. Aber man muss halt, deswegen ist es auch so essentiell, dass man sich das Pferd vor der Bearbeitung in der Bewegung anschaut. Mhm. Ja, der kann ja total gerade vor dir stehen und dann läuft er los und paddelt wie ein Blöder. Ja, und kriegt die Beine nicht sortiert. Also es ist wirklich dadurch, dass wir dynamische Wesen bearbeiten, muss man sie auch dynamisch sehen. Das heißt Schritt und Trab. Galopp will ich den meisten nicht zumuten.
Ja, da auch dieses die Kippen finde ich ja so ganz krass. Ne? Dass wenn du siehst, wie sie laufen und die kippen so von außen nach innen oder innen nach außen.
Ja, das hat auch eine Ursache. Ne? Das muss dann nicht immer der Huf sein. Das können ja viele andere Sachen sein. Ne? Aber es ist etwas, was man da beobachten muss. Mhm. Und das ist ganz wichtig, nicht nur den Huf zu sehen, weil gerade das, was du beschreibst, sieht man schon mal schnell, gerade bei den Quartern, wenn die ein bisschen breitere Brust haben, ja, und dann siehst du das sehr deutlich, wenn die anfangen so zu kippen von außen nach innen, dass die aber auch die Gliedmaßenführung, dass sie die Beine weiter nach innen nehmen, zur Körpermitte hin, vorne. Mhm. Und das ist auch eine atypische Stellung oder Bewegungsmuster, das ist oft, wenn das Brustbein festsitzt. Mhm. Ja, wenn die das Brustbein nach unten festgedrückt haben, dann fangen die an so vorne so eng zu laufen und dann hast du einen Wandfuß an. Mhm. Das Problem ist, wenn du kannst die so beschlagen, dass die nicht mehr so kippen, aber dann hast du sie in dieser Fehlstellung beschlagen. Deswegen ist es immer so wichtig, dass man so ein abnormales Bewegungsbild bestmöglichst beurteilen kann und Ursachenforschung betreiben kann. Mhm. Warum setzt er seine Gliedmasse so? Mhm. Ganz interessant ist, ich war ja auf dem Ernährungskurs, Magengeschwüre. Mhm. Der Magen sitzt auf der linken Seite vom Pferd, so zwischen 11. und 14. Rippe ungefähr. Wenn die Magengeschwüre haben und haben richtig Ping, drehen die linke Schulter aus. Und werden dann zehenneng auf diesem Bein. Die drehen das ganze Bein ein, um Platz zu schaffen für den Magen. Ja? Okay. Als nächstes kommt kompensatorisch hinten rechts dazu und läuft diagonal auf vorne links und macht sich das Knie kaputt.
Diagonal. Ne?
Und das durch den Magen hat sich das verändert. Ich musste den Montag direkt telefonieren. Ich habe eine Kundin angerufen, der Bock wird seit ewigen Zeiten ins Knie gespritzt und es wird nicht besser und der ist vorne links zehenneng.
Das war schön Gastrogastur.
Ja, oder einfach eine Gastroskopie machen, um zu wissen, ist da was oder nicht.
Ja.
Aber das ist diese Komplexität. Mhm. Ja, und dann kommen dann Pferdebesitzer und sagen, mein Pferd ist zehenneng. Das war es früher nicht. Mhm. Ja, der war früher auch nicht so fett. Mhm. Weil Einlagerung Fett, wir sehen das ja oft hinter den Schulterblättern, diese Fettpolster. Mhm. Dieses Fett setzt sich aber auch unter Schulterblatt, ja, von hinten nach vorne und drückt das Schulterblatt nach vorne. Und dann werden die Zehen eng. Mhm. Dann lass den mal geschmeidig 100 Kilo abnehmen und dann ist er nicht mehr zehen eng. Mhm. Und das so, und da muss man versuchen, sich auszurichten, also wie du das so schön gesagt hast, neugierig zu sein, neugierig zu bleiben und Ursachenforschung zu betreiben. Und wenn man Dinge nicht versteht, dann muss man sich Menschen suchen, die auf so etwas eine Antwort haben. Mhm. Ja?
Ja.
Deswegen, ich mache das so, ich suche mir dann Menschen, von denen ich lernen möchte und ich mache dann immer direkt einen Kurs draus, damit andere auch etwas davon haben.
Ja.
Wie jetzt mit der Ernährung. Ich hatte so keine Idee. Ich habe ja viele Pferde, die waren lahm, dann haben die lange nichts getan und dann kommen die wieder ans Laufen und geht es in den Muskelaufbau. Und dann siehst du manche Reiter, die reiten ein halbes Jahr und es passiert überhaupt nichts mit der Muskulatur. Mhm. Und dann dachte ich so, bei den Bodybuildern ist das so, 70-80% macht die Ernährung im Training. lass mal dahin hören, was kann man denn machen? Mhm. Und deswegen habe ich diesen Ernährungskurs dann organisiert, natürlich mit der besten Person, die man in Deutschland dafür kriegen kann. Mhm. Ich gebe mir immer Mühe, die Besten für mich heranzuziehen. Und das war super spannend. Da kam das nämlich mit dem Magen. Mir sind so die Lichter aufgegangen und dann war wieder der Moment so nach dem Motto, oh Mann, eigentlich weißt du noch gar nichts, Junge. Du weißt eigentlich immer noch nichts. Schrecklich, schrecklich.
Es geht weiter.
Ja, es geht weiter. Ja. Aber das meine ich. Man muss dann sehen, okay, du sagst, der Fuß von außen nach innen. Dann gucke ich mir erstmal, hat der eine gerade Gliedmaßenführung? Wie ist der Kronrandverlauf? Steigt der Kronrand nach außen? Das ist für mich ein Indiz, die äußere Wand ist zu lang. Mhm. Das nächste, um die Balance von so einem Huf zu beurteilen, ist, wenn man sich den von unten anschaut, beim Barhuf recht leicht, denn jetzt in der Beurteilung, beim beschlagenen Pferd nicht so. Ich schaue den Tragrand ringsherum und ich möchte, dass die Trachten im idealsten Fall bis zur breitesten Stelle vom Strahl hinten reichen. Das heißt, die Fläche, die den Boden berührt, sollte bis zur breitesten Stelle vom Strahl laufen. Mhm. Oft sieht man aber, dass die vorgeschoben sind. Mhm. Ja? Das heißt, es fehlt Stützfläche nach hinten. Und wenn man dann noch sieht, dass zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal die innere Seite, einen Zentimeter weiter nach vorne geschoben ist, weil die Trachte wächst ja von oben schräg nach vorne runter, ja, dann weiß ich, die innere Wand ist zu lang. Mhm. Also so kann man, ganz einfach gesagt, wenn man den Huf bearbeitet und man bringt beide Seiten gleichmäßig nach hinten zur breitesten Stelle vom Strahl, kann man in der Balance schon nicht sehr viel falsch gemacht haben.
Also Symmetrie möchte man.
Symmetrie und ein ausbalanciertes Hufgelenk und einen ausbalancierten Huf, der auf beiden Hälften so ungefähr die gleiche Belastung erfährt.
Ich hatte mal ein Pferd von Kunden, das haben wir, glaube ich, 5-6-jährig gekauft. Ich habe den 3 Jahre im Sport geritten. Der hatte einen verkappten Bockhof, habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Das heißt, der kam zu uns, der auf der einen Seite ein bisschen steiler, dann haben wir den in Ruhe ordentlich hingestellt. Und dann kam raus, dass wir den anscheinend, also der kam jetzt nicht mit Bockhof zu uns. Ne? Man hat nur gesehen, die sind nicht ganz gleich. Ne? Und dann haben wir festgestellt, dass wir wahrscheinlich im Nachhinein ihn hätten oben lassen sollen. Dann wäre er wahrscheinlich weitergelaufen.
Richtig.
Was sagst du dazu?
Das ist mein Lieblingsthema.
Genau, weil alte Pferde umzustellen, da sind wir eigentlich bei Symptomen. Ne? Man kann ja nicht einfach das Symptom abstellen. Muss
also, du kannst auch einen 30-Jährigen umstellen. Wir reden ja in der Regel bei Umstellen, etwas aus einem schlechten Zustand in einen guten Zustand zu überführen. Mhm. Ja? Und dann kannst du einen auch mit 37 noch umstellen. Mhm. Und der wird in die Hände klatschen und sich freuen. Mhm. Das, was du gerade ansprichst, ist gerade eins meiner Lieblingsthemen. Heute wird ja alles auf Englisch benannt. Das ist dieses High-Low-Syndrom. Mhm. Einen hohen und einen tiefen Fuß. Also einen steilen und einen flacheren. Mhm. Das ist gerade in der modernen Warmblutzucht ein Riesenthema bei den Dressurpferden. Sehr langbeinige Pferde, wenn die auf die Welt kommen, und relativ kurzer Hals. Mhm. Dieses High-Low entsteht beim Fressverhalten der Fohlen. Ein sehr schlaues Fohlen oder intuitiv schlaues Fohlen wechselt ab, mit welchem Bein es vorne und mit welchem hinten steht. Das gibt relativ regelmäßige Füße. Dann haben wir es aber leider ganz oft, dass immer der gleiche vorne steht beim Fressen. Das wird der flache und der nach hinten steht, wird der steile. Mhm. Das ganze Pferd wächst da rein. Und du wirst dem niemals wieder diese Programmierung rausnehmen. Mhm. Sondern die sind dann ungleich. Den schlimmsten Fehler, den du machen kannst, aus meinen Augen heraus und auch aus meiner Erfahrung heraus, ist zu versuchen, die gleich zu machen. Mhm. Und du kannst auch ganz leicht herausfinden, ob der sich das als Fohlen angeeignet hat oder nicht. Du stellst dich hinter das Pferd und guckst von hinten auf den Widerrist. Mhm. Und auf der Seite, wo der steile Huf ist, wird der Widerrist steil stehen und auf der flachen Seite wird der Widerrist flach stehen. Mhm. Dann weißt du, oh, der ist da reingewachsen. So Pferde gehen zur steilen Seite auch immer schlechter um die Ecke, weil die Schulter nicht so öffnen können, wie auf der flachen Seite. Mhm. So Pferde setzen dich auch immer mit deinem Hintern auf die steile Seite. Mhm. Ja, weil die Schulter da vorne, der Widerrist vorne ja hohler ist vom Sattel und dann dreht der Sattel da rein. Mhm. Das ist ein leichtes, die Gurtung vom Sattel 2 Zentimeter nach hinten nähen lassen. Mhm. Dann dreht er nicht mehr so stark rein. Mhm. Ja? Dann stellst du dich vor das Pferd und schaust auf das Vorderfußwurzelgelenk. Der muss mal beide Füße nebeneinander stellen. Ja? Erstmal wirst du schon sehen, dass der Kronrand unterschiedlich hoch ist, beim Steilen natürlich höher. Und dann schaust du aufs Vorderfußwurzelgelenk. Die haben auf der inneren Oberseite so einen schönen Höcker und da kannst du die Höhe vergleichen. Mhm. Und da setzt sich oft auf den Hintern, da sind wir schnell 1 Zentimeter, 2 Zentimeter Höhenunterschied. Mhm. Und wenn du so Pferde im Schritt siehst, mit der steilen Seite laufen die so holzbeinig und mit der flachen platschen die dann so runter. Mhm. Sieht immer ein bisschen wie lahm aus. Mhm. Ist es aber nicht. Mhm. Sondern es ist einfach durch dieses Fressverhalten haben sich diese Hufe komplett unterschiedlich Verhalten.
Zwei verschiedene Beine.
Zwei verschiedene Beine. Ganz genau, einfach zwei verschiedene Beine. Mhm. Und wenn man den röntgt, sieht man auch, das sind auch zwei verschiedene Hufbeine. Die haben eine ganz unterschiedliche Größe. Mhm. Das hat sich einfach komplett unterschiedlich ausgerichtet und dieses Pferd wird sein ganzes Leben dieses Fressverhalten nicht ändern. Mhm. Ja.
Das heißt jetzt, genau, allein ist das das
dann. Okay, und ja. Dann gibt es viele Theorien und dann werden die Hufe angepasst, weil wir ja ein Schönheitsideal haben. Und es ist immer ein leichtes, einem steilen Huf die Trachte wegzuschneiden. Es ist leichter, als einen flachen Steiler zu machen. Mhm, und dann macht man den kaputt. Mhm. Die Sehne gerät unter Spannung. Ich habe das auf meinen, wenn ich meine Fortbildung halte, ich lege dann ein Röntgenbild von einem steilen Huf auf, der perfekt ist. In der Symmetrie alles. Es ist ein perfekter Huf, der ist halt steil. Gibt auch steile Füße. Mhm. Und dann zeige ich ein Röntgenbild von einem flachen Huf, der aber auch perfekt ist. Mhm. Ja, da passt der Winkel, alles passt. Und dann lege ich die zusammen. Und dann, welchen wollt ihr denn jetzt vergewaltigen von diesen Hufen? Mhm. Weil beide für sich alleine sind perfekt. Willst du jetzt den flachen steiler machen, dann tust du dem Fesselträger keinen Gefallen, der wird sich dann bedanken. Oder willst du den steilen flacher machen, dann wird die tiefe Beugesehne sich bedanken. Mhm. Man macht die nicht gleich. Die Lösung kostet 3,50 Euro in Einkauf. Und das ist wirklich so.
Ein Keil oder was?
Nee, ein Keil nicht. Das ist nämlich auch ein Fehldenken. Ein Keil verändert den Fesselstand. Mhm. Umso steiler du einen Huf stellst, umso tiefer geht die Fessel runter. Und umso flacher du einen Huf machst, umso steiler stellt sich die Fessel. Mhm. Ja, also das hat keinen Einfluss auf die Höhe vom Bein. Mhm. Sondern du musst einfach einen Ring dazwischen legen, einen Lederring. Ein 4 mm Lederring kommt auf die flache Seite zwischen Huf und Eisen. Mhm. Und schon laufen sie. Das ist faszinierend. Und schon laufen sie. Die sind im Schritt gleich. Mancher brauchen ein bisschen dickere Platte, mancher brauchen ein bisschen dünnere Platte, da muss man sich so ein bisschen rantasten. Aber das ist alles.
Aber das Pferd gibt dir das Feedback, was ihnen dann gut tut.
Ja, du siehst es sofort in der Bewegung, sofort. Ja, ja, okay. Sofort. Die kriegen so 2-3 Tage Muskelkater, weil die jetzt anfangen müssen. Vorher konnten die mit dem flachen Huf, weil das hohe Bein ja in der Stützphase war, einfach durchschwingen. Mhm. Jetzt müssen die das wieder bewusster anheben in der Vorwärtsbewegung. Mhm. Ja. Und das Problem ist nämlich auch, dass solche Pferde, diese High-Low-Pferde, wenn die lahm sind, werden zu 95% auf dem steilen Fuß lahm werden. Weil der die meiste Belastung hat. Weil der sich ja mit seinem ganzen Körpergewicht drüber heben muss, weil das das höhere Bein ist. Das heißt, das Ding hat eh immer viel Dampf. Und da machst du dem die Trachte weg. Da kannst du bis 3 zählen. Das macht man nicht. Man macht es nicht. Man macht es einfach nicht. Und richtige Bockhufe haben wir fast gar nicht mehr. Wenn das beim Fohlen.
Spanier, die haben oft so lange, dünne, lange Trachten, aber das ist kein Bockhof, oder?
Also, das ist kein Bockhof. Aber so nein, das sind steile Füße. Ja. Kommt immer drauf an, wo die aufgewachsen sind. Nur harte Böden gelaufen und so weiter. Dann richtet sich das aus. Guck dir mal einen Araber an, der aus der Wüste kommt. Wenn der einen weiten Fuß hätte, könnte der keinen Schritt machen. Dann wird der sterben da draußen. Die brauchen diese ganz kleinen, kompakten Füße. Ja? Das ist ganz wichtig. Also, ein Lederring bei der flachen Seite dazwischen. Den Sattel anpassen, also die Gurtung verändern, dass man sie nicht immer da reingesetzt wird.
Das ist ja beim klassischen Sattel relativ einfach, weil die oft 3 Strippen haben. Ne? Kann man einfach eine Strippe zurückgehen.
Absolut.
Also beim Sattel ist das deutlich aufwendiger.
Ne? Na, es geht.
Ja, dann musst du es umnähen. Aber es, ja, ich habe zum Beispiel einen Close-Contact-Springsattel von Pessoa hier.
Ja.
Und der hat diese 3 Strippen.
Ja, genau.
Und da kannst du einfach eine Strippe zurückgehen.
Da habe ich mit einem Sattler aus der Schweiz telefoniert wegen dem Kundenpferd. Da ging es darum, das war so ein High-Low-Pferd. Und die haben das an der Uni untersucht. Die haben dann erst die Gabel vorne im Sattel asymmetrisch geformt, entsprechend des Widerristes. Ja. Eine Woche super Verbesserung und dann sind dann alle Kinder in den Brunnen gefallen. Es hat nicht funktioniert. Das Einzige, was nachhaltig funktioniert hat, war wirklich die Gurtung zu verändern. Dadurch hinderst du den Sattel dann am nach vorne drehen.
Ja, ja.
Und dann kannst du den auch erst gerade reiten. Also Pferde sind schwer zu reiten, weil die immer schief gehen.
Ja, ich sag ja immer, es gibt ja die Hohle und die Zwangsseite, das kennt man ja. Und ich nenne es immer schwere Schulter.
Ja.
Ne? Das ist ja, die kippen dann immer auf die eine Schulter.
Ja,
und dann auf der einen Seite kippen sie raus, auf der anderen Seite kippen sie rein. Das ist immer die schwere Schulter. Ne?
Und wenn du dir so Pferde anschaust, die haben das dann nämlich auch immer hinten. Nicht so sehr ausgeprägt, genau, immer durch die Diagonale.
Brechen hinten dann immer aus, ne? Auf die Schulter, wo sie kippen.
Ja. Und da ist es so, mit dem steilen Bein hinten, dass die oft so eine Bewegung, wenn das extrem ist, so eine Bewegung nach außen machen. Weil die nicht über die Zehe kippen wollen, weil das zu anstrengend ist, müssen sie sich mit dem Hintern hochheben. Und dann fangen die an, nach außen zu pendeln, um der Sache aus dem Weg zu gehen. Und dann machen die leider ihr Knie kaputt.
Man kann ja auch wirklich viel über Eisen, also gerade wir im Allround-Bereich, wir haben ja diese Pferde, die sollen diese großen, flachen Schritte in Zeitlupe machen.
Ja.
Und wenn du den natürlich den Abrollwinkel anders machst, fangen die auf einmal an, den Chatty zu laufen gefühlt. Da kann man ja auch viel übers Eisen machen, oder? Im Positiven wie im Negativen.
Über den Beschlag haben wir die Möglichkeit, das Bewegungsverhalten des Pferdes anzusteuern. Weil Ich entscheide dann, wann der abrollt, wie lange der abrollt, in welche Richtung der abrollt. Ich entscheide über das Gewicht, was ich an seine Füße bringe und was ich da sonst noch an Support reinsetze oder nicht. Ich entscheide, wie tief die Trachte in den Boden geht, wie tief die Zehe in den Boden geht. Das kann ich alles beeinflussen.
Was ist denn so das gängige Problem? Also High und Low hast du gerade schon gesagt.
Ja, das ist in der modernen Dressurpferdezucht ein Problem. Also was mir am meisten begegnet, also in der Klinikzeit war das und auch jetzt bei mir, sind ganz klassisch Hufgelenksentzündungen. Hufgelenksentzündungen resultieren in der Regel aus einer Disbalance. Also entweder ausgelöst durch eine abnormale Gliedmaßenführung, weil oben irgendwas wehtut, ja, dass die Gelenke dann unten schief belastet werden, weil die das Bein zu weit nach außen oder innen nehmen. Oder ganz oft schlicht und ergreifend durch eine nicht so gute Hufbearbeitung, dass das nicht in der Balance steht, dass dieser Huf nicht zu diesem Pferd passt, der da drunter gebaut wurde. Und dann gibt's ein entzündetes Hufgelenk oder in der Regel ist es erstmal ein gereiztes Hufgelenk. Findet man ganz leicht raus, wenn oberhalb vom Kronrand, also man geht den Huf mit dem Finger hoch, dann kommt man oben auf den Kronrand und dann auf die Haut und dann soll das so eine leichte Welle nach hinten machen, also zu den Knochen nach hinten hin. Bei einer Hufgelenksreizung oder Entzündung haben wir wie so einen Luftballon da drauf.
Flüssigkeitsansammlung.
Ja, ganz genau. Wenn das gereizt ist, bildet das mehr Flüssigkeit und das können wir aber ganz leicht von außen sehen. Mhm. Ne? Dann ist der oberhalb vom Kronrand wird es dann dicker und man kann dann wirklich auf so einen Luftballon drauf rumtitschen. Dann haben wir dann Reizung drin. Und da muss man halt sehen, warum ist das. Steht der zu flach, was auch ein Grund sein kann. Es kann auch sogar zu steil sein, das gibt es auch. Pferde können auch zu steil stehen. Aber oft ist es so innen, außen, dass diese Verhältnisse nicht passen. Das heißt, das Hufgelenk hat dann, innen ist der Gelenkspalt dichter oder außen ist er dichter. Das verträgt das Pferd nicht sehr gut. Ja. Okay. Und das ist halt leider oft auch ein Resultat, wenn man sich Pferde nicht in der Bewegung anschaut. Ich muss das einfach auch klar so sagen. Ja, klar. Also das ist... man muss sich Pferde in der Bewegung anschauen, um dann eine wirkliche Entscheidung fürs Pferd zu treffen. Und man muss sich dann auch mit den Kunden unterhalten. Weil nicht nur wir Hufbearbeiter haben Einfluss auf die Verformung oder Nichtverformung des Hufes, sondern noch ganz andere Faktoren. Guck mal, zum Beispiel eine Offenstallhaltung. Ja? Da musst du halt mal sehen, was ist das für ein Charakter, dieses Pferd. Hast du einen, die ganz schlimm sind diese ewigen Zweiten, die immer Erster werden wollen. Die sind den ganzen Tag im Konflikt. Die springen von rechts nach links. Die haben eine enorm hohe Belastung. Die kommen nie zur Ruhe. Ja? Oder hast du einen, der immer weggescheucht wird. Der dreht immer über die Hinterhand. Dem flügelt die äußere Wand weg und die innere stellt sich steil. Ne? Weil in der Wendung hat das äußere Bein auf der Innenseite vom Huf den größten Druck. Ja? Kennt man hier sehr schön bei euren Kleinen. Wenn die Jungsgruppe auf dem Betonpaddock im Winter steht. Wenn du die im Frühjahr anguckst, haben die hinten alle eine super steile Wand und außen ganz flach. Das reguliert sich dann wieder. Aber es ist einfach, weil die ganze Zeit spielen. Bei den Stuten hast du das nicht so sehr. Die haben nicht so dieses Spielverhalten. Ne? Aber bei den Hengsten siehst du das ganz deutlich. Das heißt, okay, was habe ich da für einen Charakter? Dann noch, ist das eine gebüschte Herde oder ist das eine gleichgeschlechtliche Herde? Das hat auch viel Dynamikanteil. Weil zum Beispiel bei Pferden, die sich vorne dann die Eisen abtreten oder hinten die Eisen abtreten, ist da viel Dynamik drin, das muss abgefragt werden. Dann, es tut mir sehr leid, ihr lieben Reiter, aber man kann halt auch Hufe kaputt reiten.
Wenn die Pferde nicht durchschwingen, ne?
Wenn die nicht durchschwingen, also wenn du die einfach auf die Vorhand bringst, wenn die nur im Handstand laufen, ja, dann können sich so Hufe auch verformen, ganz einfach.
Ja, das ist, glaube ich, bei uns Westernpferden ein Riesenproblem. Die haben viel Backup-Tendenz, Punkt 1, also natürlich Deutschmeer wie im Warmblüter, auch gibt es auch welche mit mehr und weniger. Dann werden sie zum Teil zu tief geritten und zu langsam, sprich sie schwingen nicht durch. Und dann knallt das Pferd ja mit jedem Schritt auf die Rolle und die muss das puffern.
Ja, die laufen wie so ein Soldat. Die werden auch so hart in der Bewegung. Die stampfen dann so pop, 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 pop. Ne?
Die schwingen nicht.
Ganz
ne?
genau, also ganz genau. Das ist keine elastische Bewegung. Genau. Ganz genau. Wir wollen das ja als elastische, weiche Bewegung haben.
Ne? Das
ganz
ist
genau.
ja so ein bisschen wie wenn eine Frau nicht mit High Heels laufen kann. Das ist ja auch furchtbar. Im Turnschuh kannst du schön abrollen. Ne? Also, ja, ich zum Beispiel kann gut in Turnschuhen laufen.
Ja,
ne?
Ja, genau. ja, so ein abgehackter Hüftschwung ist nicht so schön, das stimmt schon.
Ja, aber das ist ja auch, dann bist du ja auch tatsächlich als Frau blockiert, ne? Weil du deine Balance suchst und dann die ganze Muskelkette festmachst und dann komisch daher läufst.
Da muss ich jetzt auf deine Erfahrung bauen, ja. Da kann ich nicht so sagen.
Ja.
Aber genau, also es sind, was ich einfach sagen möchte, es sind sehr, sehr viele Einflüsse, die Einfluss auf die Hufsituation haben. Grundsätzliche Haltung ist auch noch, was für Untergründen ist der unterwegs, wie oft wird der geritten. Das sind einfach sehr, sehr, sehr viele Faktoren, die man, aber dafür haben wir auch die Zeit. So ein Beschlag ringsrum dauert so circa eine Stunde, plus minus. Diese Zeit kann man damit verbringen, sich mit dem Kunden über dieses Pferd zu unterhalten. Die erste Frage ist immer, wie fühlt sich Ihr Pferd? Wie war die Zeit? Ja, und dann ist so ein Beschlagsintervall dreiphasig. Also du hast die ersten 2 Wochen, die mittleren 2 Wochen und die letzten 2 Wochen und man beschlägt eigentlich immer so für die Mitte. Na, am Anfang vom frischen Beschlag rollen die natürlich relativ flott ab. Das ist das, was du meinst mit Pony, weil dann heben die das Vorderfußwurzelgelenk ordentlich hoch, wenn die früh abrollen, dass die so in der Mitte am perfektesten sind, aber in den letzten 2 Wochen vom Beschlagsintervall immer noch gut laufen. Also das ist so am Anfang so ein bisschen übersteuert,
ja,
so um am Rest auch noch gut zu sein, ne? Weil es wächst einfach wieder.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Und genau, Kommunikation. Der Kunde hat die Informationen in der Regel, die wir suchen. Mit dem kann ich darüber sprechen.
Ja,
der weiß, wie das Pferd heißt, damit fängt schon mal an. Ich frage immer, wie heißt die Pferd?
Ja.
Und das Pferd auch entweder anschnauzen kann mit seinem eigenen Namen oder auch mal loben kann, wenn es brav war, mit seinem eigenen Namen. Also und dann fragt man diese ganzen Sachen ab. Für mich ist das immer ganz wichtig, wenn ich orthopädische Entscheidungen treffe. Wie wird das Pferd gehalten und. Aber in vielen Situationen, gerade in der Orthopädie, ist es so, dass ich meinen Beschlag nicht der Haltungssituation anpassen kann, sondern dass die Haltungssituation dem Beschlag angepasst werden muss, wenn wir erfolgreich sein wollen. Mhm. Ne? Weil ich kann nicht so viel reduzieren und dann noch das gleiche Ergebnis erwarten.
Mhm.
Ja? Und da ist auch Kommunikation wichtig.
Mhm.
Ja? Und dann immer die Aussage, nee, das geht nicht. Oh, wenn das sein muss, geht ganz schön viel.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und wenn es nicht anders geht, dann muss man halt diese Wege gehen.
Mhm.
Das geht schon. Aber es ist immer die Art und Weise, wie man kommuniziert.
Ja, also ich als normales Pferdemädchen kenne ja, dass man sagt, ein Jahr braucht der Huf, um runterzuwachsen.
Ja, vorne in der Zehe. Das sagt man so, also im Durchschnitt, ne, das ist der längste Teil vom Huf, brauchst circa 12 Monate, bis sich das einmal erneuert hat.
Das heißt, du brauchst, also eigentlich braucht man ja wie lange, um ein Pferd wirklich umzusteigen?
Ja, die Frage ist umstellen. Also wenn du jetzt eine Neugestaltung der Kapsel haben willst, weil wir haben einen total deformierten Huf, wo wir extrem weite Wände haben und, kann man dann schon so mit einem Jahr bis zum Finale rechnen, bis das richtig gut ist.
Mhm.
Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, bei manchen ist es nicht möglich.
Mhm.
Also das ist so, dadurch, dass es so komplex ist, muss man auch dann zwischendurch schon mal neue Entscheidungen treffen und aber das ist eigentlich so, also es ist selten notwendig, dass man komplett umformen muss. Also so, ne, also das, was du meinst, ist ja so eine Totalveränderung. Ne?
Mhm.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, das sind oft so Kleinigkeiten.
Mhm.
Ich hatte letztes Jahr ein Pferd bei mir, dieses Pferd war schon bei 4 Trainern vom Züchter aus und ist nach ein paar Wochen immer zurückgegeben worden, weil die den Gang nicht reingekriegt haben. Ganz großartiges Pferd, super hübsche, große Stute, Dressurpferd. Die sind zu mir gekommen und dieses Pferd war auch wirklich exzellent beschlagen. Das war wirklich, ne? Aber es waren 2 kleine Kleinigkeiten. Und die habe ich verändert. 4 Wochen später war die im Kader. Dann hat die den Preis der Besten gewonnen in Warndorf.
Cool.
Dann ist die Deutsche Meisterin geworden. Dann hat die, ich glaube, die haben Team Gold geholt bei der Europameisterschaft.
Mhm.
Also das war natürlich nicht nur ich.
Ja.
Weil da gerade auf dem Level, da gehört ganz viel Management dazu. Auch aus den anderen Bereichen. Aber dadurch ist die Tür aufgegangen.
Mhm.
Ja, und das meine ich. Also es sind gar nicht immer diese riesen krassen Umformungen oder sonst irgendwas, sondern es sind diese Details.
Mhm.
Das sind kleine Details, das ist auch bei meinen Eisen. Wenn die Kunden dann fragen, ja, was bekommt der denn jetzt für einen orthopädischen Beschlag?
Ja.
Dann rechnen die mit Blau, Grün, Gelb, Kunststoffgummi, Alu, weiß der Teufel, 5.000 Euro.
Mhm.
Und dann lege ich denen dann einfach das Eisen hin, bringe mir den Huf so in die Richtung, wie ich das brauche, schleife an dem Eisen vielleicht da eine Kante rein, dann mache ich es ein bisschen breiter, schleife da eine Kante rein. Und das ist ihr orthopädischer Beschlag.
Mhm.
Reduziert auf das Wesentliche.
Mhm.
Was jetzt hier erstmal. Ja, genau. Und dann braucht es oft gar nicht so viel.
Ja.
Ja?
Mhm.
Weil das hat auch nicht nur Vorteile. Wir haben ja immer einen Gegenspieler. Wenn ich einen Bereich entlaste, habe ich in der Regel einen anderen, der mehr tragen muss.
Mhm.
Das muss man auch immer abwägen, was man da tut.
Mhm.
Ja?
Was ist denn bei so Worst-Case-Fällen, die sich immer die Eisen abreißen und man will die auf Barfuß umstellen? Wie lange braucht sowas? Bei normalen Hufen jetzt nicht, weil total schlecht.
Das kann man pauschal einfach erstmal überhaupt gar nicht sagen.
Mhm.
Das bei manchen, denen ziehst du die Eisen runter und die laufen einfach los. Und alles ist cool.
Mhm.
Und dann hast du welche, die haben richtig Material drunter, eine richtig dicke Sohle, Und die haben nach 2 Tagen 4 Ofenrohre und kriegen richtig dicke Beine. Mhm. Weil es ist nicht nur der Tragrand und die Soli, die da entscheidend sind, sondern wir haben noch eine große Anzahl von Bandstrukturen auch innerhalb der Hornkapsel, die das ganze Innenleben festhalten. Mhm. Jetzt ist dieses Pferd schon ein paar Jahre beschlagen. Mhm. Dann wird es jetzt auf Barfuß gehen. Dann nimmst du die Eisen runter und dann hast du in der Kapsel wieder eine ganz hohe Dynamik. Das, was ich in der ersten Reihe Folge beschrieben habe, dass man ja die Trachten hinten verschieben kann gegeneinander. Ja? Aber diese Bänder, die das zulassen, die sind total verkürzt, weil diese Aufgabe gab es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Und dann ziehen sich solche Strukturen zusammen. Mhm. Und dann zerren die. Mhm. Und gezerrte Bänder sind ziemlich schmerzhaft und produzieren auch Entzündungen. Und dann kriegen die wirklich 4 Ofenrohre.
Also dicke, angeschwollene Beine?
Oder dicke, angeschwollene Beine. Mhm. Schon ein paar Mal gab es, gerade bei Quartern und Pains, also diese schweren Pferde, mhm, mit ganz kleinen Füßen. Das heißt, wir haben auch ganz kleine Bänder, die sehr viel Gewicht befördern müssen. Mhm. Ne? Also ist halt auch dieser dynamische Teil innerhalb der Kapsel. So, wenn du dann so was hast, dann machst du als erstes mal ganz schnell wieder Eisen runter. Damit sich das beruhigt. Allah. Und dann musst du da Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, du nimmst die Eisen runter und machst beim nächsten Mal erstmal Duplos drauf zum Beispiel. Duplos haben zur Hälfte, das sind Kunststoffbeschläge. Da ist der vordere Teil, hat auch einen Stahlkern. Mhm. Ja. Mhm. Und der hintere Teil, der Trachtenteil, ist beweglich.
Mhm. Da sind auch diese Eisen, die sich nicht so schnell abtreten, weil da hinten nachgibt? Oder ist das ein
Märchen? Nee, das ist noch was
anderes.
Flapschuss.
Ne?
Flapschuss ist noch was anderes.
Ja.
Das erkläre ich dann.
Ja.
Und dieser Duplo-Beschlag, das ist ein, wie gesagt, aus Stahl und aus Kunststoff. Mhm. Mehr Kunststoff.
Aber ist wie ein Eisen geformt oder ist eine Platte?
Nee, der ist schon geschlossen hinten.
Ist geschlossen.
Also ist wie so ein Eiereisen. Ne?
Ja,
also
okay,
wie ein rundes,
ja, genau,
Eisen, sonst, okay, hättest du nicht die Stabilität, okay, in dem Kunststoff. Mhm. Da machst du das drunter, mhm, anstatt des Eisens, dann hast du schon mal so ungefähr 30% mehr Dynamik in der Kapsel. Das, okay, heißt, du führst die langsam ran.
Kann sich dran gewöhnen.
Es kann sich langsam dran gewöhnen. Mhm. Das ist ein bisschen, mhm, der Schlüssel. Mhm. Und dann machst du als nächstes zum Beispiel so ein Easy Shoe Performance. Das ist ein reiner Klebebeschlag, der schon eine ganz hohe Dynamik hat, aber immer noch nicht die volle.
Ja, und die Löcher wachsen raus.
Und die
auch
Löcher
raus
wachsen raus. Du, mhm, hast keine neuen Nagellöcher. Sehr gut. Frau Leckebusche, so. Sehr gut. Und das ist dann das Finale. Und dann nimmst du die dann runter. Mhm. Und dann sollte das funktionieren. Also bei manchen Pferden muss man sich ausschleichen. Mhm. Und da muss man natürlich noch beachten, ist das jetzt tatsächlich ein Barfußpferd, der standhalten kann, oder ist es einfach nicht?
Mhm.
Und es ist immer ganz schwierig, wenn, oft ist es so mit dem Barhuf, dass das so eine ideologische Einstellung ist. Dann ist es so dogmatisch. Und das darf niemals passieren.
Es gucken, gibt was das Pferd braucht.
In der Hufbearbeitung kein Nicht.
Mhm.
Das geht nicht. Das darf man nicht.
Mhm.
Ja, oder das ist nicht erlaubt. Es gibt auch schon mal sehr unkonventionelle Lösungen.
Mhm.
Ne? Und man muss dann auch schon mal akzeptieren, dass es dann barfuß nicht geht. Da darf man dann nichts sagen. Es funktioniert dann nicht. Man tut dem Pferd keinen Gefallen. Die haben klamme Füße. Das Autsch da unten,
ja,
die verspannen sich.
Mhm.
Also wenn wir uns schon auf Tiere setzen, die uns dann tragen, obwohl wir Autos haben, dann sollten wir doch bitte unser Bestes tun, das für diese Pferde so angenehm wie möglich zu machen.
Ja, ja, das stimmt.
Ja,
mhm,
das ist ganz wichtig. Es ist nicht immer nötig, Pferde zu beschlagen. Aber wenn es nicht anders geht, dann sollte man es tun. Oder man setzt sich nicht mehr darauf.
Mhm. Was sagst du denn zu 2 oder 4 Eisen? Wir haben tatsächlich...
4. Immer 4, um das direkt abzukürzen. Da habe ich eine ganz klare Meinung. Und das hat auch einen Grund.
Mhm. Aber dann hast du immer 2 mehr, die du verlieren kannst.
Warum? Nein,
auf
du verlierst
beiden
weniger Eisen.
Mhm.
Weil du das Pferd im Gleichgewicht vom Gewicht hast. Wenn du nur vorne beschlägst, sind die vorne schwerer und auch ein Tick langsamer. Und hinten ist nichts drunter, die sind sehr schnell.
Mhm.
Na, also oft Pferde, die nur vorne beschlagen sind und ständig ihre Eisen verlieren, die bekommen hinten einen Satz Eisen drunter und dann verlieren die nicht mehr.
Okay. Weil man kennt es ja so vom Ansatz,
aber
nur vorne beschlagen, weil die mehr Gewicht tragen, damit die nicht so fühlig sind?
Ja, das ist für die Leute, die nicht reiten können.
Okay.
Die beschlagen dann nur vorne, weil da ist das Wichtigste.
Okay.
Weil die laufen eh nur im Handstand und der Hintern schwebt die ganze Zeit.
Und,
also.
Aber umgekehrt machen wir es zum Teil so, dass wir,
ja,
die nur hinten beschlagen, weil die vorne eigentlich gut barfuß sind.
Ja, seid ihr wirklich hervorragende Reiter, dass ihr das ganze Gewicht nach hinten bringt und die vorne Feder leicht macht.
Ja, also tatsächlich merke ich dann, dass die aktiver aus der Hinterhand schieben, weil die mehr Last,
ja, das ganz genau. Und das ist auch, ich habe so oft dieses Aha-Erlebnis in der Schmiede gehabt,
mhm,
das ist ja auch gerade im Warmblutbereich, dann werden die erstmal nur vorne beschlagen als Jungpferde und,
mhm,
und manche lassen es dann dabei, auch bei Springpferden, das ist ein Riesenthema, bei Dressurpferden genauso, dann laufen die nur vorne beschlagen und hinten barfuß und dann machen wir da irgendwann, weil ich sage, Leute, gebt mal acht, wir
hinten
machen jetzt mal
hinten
Eisen drauf, hinten ist nämlich das Motörchen,
ja,
vorne ist die Lenkung. Gerade bei Springpferden auch so wichtig, dass die Traktion mit der Hinterhand haben, dass die packen können in den Boden, dass die da was zum Greifen haben. Ne? Mhm. Es war noch keiner dabei, der gesagt hat, das ist nicht besser geworden. Mhm. Es waren alle und kamen wieder und sagten, ach du Scheiße, hätten wir das nicht mal schon früher gemacht.
Ja, das Pferd.
Also, wir wollen ja, also das Pferd hat eine natürliche Gewichtsverteilung von vorne 60, hinten 40%. Unser Ziel als Reiter ist ja, zumindest mal eine gleichmäßige Gewichtsverteilung von 50-50 herzustellen. Und dann sollte ich natürlich auch den Hinterhufen die Chance geben, auch dieses Gewicht tragen zu können. Ja, im gleichen Maßen wie die Vorderhufe. Und die bekommen mehr Grip dadurch, mehr Stabilität. Ist fantastisch.
Also ist hinten ja und vorne nicht okay für dich oder auch nicht?
Ja, hast du bei den Rädern noch viel, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die vorne okay sind, ist mir hinten sogar wichtiger.
Genau, weil so sehe ich das auch, weil zum Beispiel unser Hengst, der braucht dann für die super Hot Plates, aber der braucht vorne super Barfuß. Was sollen wir denn jetzt vorne Eisen drunter nageln?
Wobei das tatsächlich super selten ist. Also ich habe auch, wenn nur Reining-Pferde, die hinten nur Plates haben, vorne Barfuß sind, ansonsten...
Jetzt müssen ja Pferde mit guten Hufen sein, da gibt es
ja
schon
viele
Box, ne?
Ja, genau.
Und ich habe auch bei anderen Pferden gemerkt, auch ich hatte auch den Epi-Hengst damals, dem habe ich hinten Eisen runter gemacht, weil er deutlich balancierter gelaufen ist. Der hat sich viel mehr benutzt.
Ja.
Und vorne hatte der super Hufe und dann sehe ich, ganz ehrlich, da bin ich auch wirtschaftlich, der muss ja nicht vorne zu Eisen runternageln, die auf der Weide im Sommer verliert, wenn er vorne keine braucht. Ne?
Was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir, gerade wenn wir auch Lahmheiten vorne haben, dass wir
entlasten,
dass wir denen hinten helfen, dass die vernünftig das Gewicht, weil dann tragen die ständig mehr Gewicht, dass die das tragen können. Und eine Fühligkeit hinten wird nicht so leicht erkannt wie
vorne. Genau, das spürt man nicht so
man
wie vorne.
Man spürt
es
nicht so, genau.
Genau.
Dann verabschiedet sich langsam der Rücken, dann kommt es zu dieser schönen Trageschwäche und. Also für mich gehören unter ein gerittenes Pferd 4 Beschläge. Ganz einfach.
Meine Schwester Helen hat vor 5 Jahren haben wir ein Renningpferd gekauft, das hatte 4 Eisen, war geschoren, doppelt eingedeckt, stand nur alleine. Der hat bei uns einen Kulturcrash bekommen. Wir haben den dann, als warm wurde, ausgedeckt, haben den die Eisen abgemacht. Und es hat ein Jahr gedauert, 1 bis 2 Jahre, und der läuft jetzt top barfuß.
Wenn man die Zeit ja investieren möchte, ist das ja auch hervorragend.
Genau, und auch der richtige Boden und mit Hufschuhen
und
raus.
Gehört
und
aber,
so,
genau,
ne?
Es gehört viel Verstand dazu.
Genau.
Aber man muss die Pferde wirklich dahin trainieren.
Ja, und es gibt vielleicht auch Pferde, die können es einfach
aber
nicht.
Aber die schlimmste Situation für mich, und das prangere ich wirklich an, und da hüpfe ich immer fast aus der Hose, sind diese Ställe, wo hinten Beschläge verboten sind.
Ja,
das ist nicht pferdegerecht. Das ist in keinster Art und Weise pferdegerecht. Die schlimmsten Trittverletzungen, die wir in der Klinik hatten, waren barfuß. Nicht mit Eisen oder sonst irgendwas. Barfuß. Wir haben ein Huffragment aus einem Sprunggelenk von einem anderen Pferd rausoperiert. Ja. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Eigentlich müsste es heißen, ey, der kommt in die Gruppenhaltung, der kriegt auf jeden Fall hinten was drauf. Weil diese Barhufe sind oft wie so eine kleine Säge ringsrum. Ja, die sind ja nicht immer frisch geschliffen und bearbeitet, sondern bröselt ein bisschen, da bricht ein bisschen aus. Und wenn die damit treten, das schneidet 10-mal mehr, als das ein Eisen kann.
Also ich habe ja tatsächlich meiner großen Herde meine Pferde mit Plates laufen lassen. Also Punkt 1, man braucht genug Platz. Punkt 2, es dürfen nicht zu viele Pferde sein. Und das sind diese Aktivställe mit 40 Pferden und gemischten Herden.
Und man muss ein Händchen für die Zusammensetzung der Herde haben. Man muss sich dann als Stallbetreiber auch trauen und sagen, hey, da ist ein Unruhestifter, den muss ich filtern. Der muss halt da raus und dann haben wir wieder Harmonie in der Herde.
Genau. Ja? Ne, zum Beispiel spätgelegte Hengste. Ne?
Das haben wir
1, 2, die kriegen dann einen Freund und dann leben die halt nur mit einem Freund, weil die vorher Hengst waren. Die können leider nicht in die Herde. Das tut mir total leid, aber das ist schon richtig. Das ist wirklich,
also viele verbauen sich damit wirklich gutes Reiten und leistungsstarke Pferde. Durch diese Ideologie.
Ja,
des Stallbetreibers.
Ja,
weil er irgendwas bei Facebook gelesen hat oder sonst was. Ich muss da, also das ist für mich ein Reizthema, ja? Und ich reguliere mich gerade sehr.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Okay, nächstes Thema.
Nee, also tatsächlich, ich glaube, man kann mal festhalten, dass man bedürfnisorientiert dem Pferd gegenüber handeln muss.
Danke.
Es ist schön, wenn man da seine Wünsche hat,
das
Leben ist kein Wunschkonzert.
Das ist sehr nett von dir ausgedrückt.
Ja, die Bedürfnisse des Pferdes berücksichtigen.
Ja, ganz genau,
ne?
Sehr gut.
Und auch da im Idealfall mit dir und mit der optimalen Haltung kann man die ja auch verändern, die Bedürfnisse. Aber es braucht Zeit.
Ja,
genau. Dann hier, wir haben von Flapshoe gesagt. Das wollte ich noch einmal
Flapshoe. Ja, PPL Plastik heißen die. Das ist der wirkliche Begriff, also PPL-Plastik. Ja? Mhm. Das ist eine Gummiplatte, die eine Aussparung vorne hat, um da ein halbes Eisen reinzulegen. Mhm. Ja? Also man schmiedet das Eisen, schneidet das Eisen nach dem vierten Nagelloch innen und außen ab und legt das in diese Platte und nagelt das drunter. Dann haben die im vorderen Teil die Stabilität eines Eisens für die Kapsel. Und hinten können sie drauflatschen wie blöd und es geht nicht ab.
Also es ist für die Fälle, die viel klonkern und sich Eisen abreißen.
Ja, es gibt mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Diese Platte ist schon alt, dieses Konzept. Mhm. Also es ist einmal für Pferde, die sich die Eisen abtreten, kann man das mal eine Zeit lang machen. Ist aber gerade interessant für Pferde, die so einen permanenten Trachtenschmerz haben. Mhm. Na, weil der hintere Teil wirklich gedämpft ist. Mhm. Ja? Und wenn man Pferde hat, die sich ständig die Eisen abtreten, dann muss man mal rausfinden, warum die das tun. Mhm. Da gibt es ja einen Grund für. Das Pferd ist anatomisch nicht so geregelt, dass es sich ständig in die Füße kloppt. Mhm. Sondern das hat eine Ursache. Mhm. Dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Aber da muss man mal so ein bisschen in die Forschung gehen. Das Erste ist immer mal, ich gucke mal, ob ich mit der Hand hinter das Schulterblatt komme von vorne.
Mit dem Sattel oder ohne?
Mit meiner Hand gehe ich an die Schulter.
Ja, ja.
Das mache ich bei allen neuen Pferden. Check meine Pferde erstmal durch. Mhm. Ich kenne die ja noch nicht.
Ja, ja.
Das heißt, ich gehe immer erstmal mit der Hand hinter das Schulterblatt. Ob ich da ein Stückchen reingreifen kann.
Also zwischen Hals und Schulter.
Ja,
vorne
ganz
rein.
Ganz genau, vorne rein.
Ja,
in diese
ja.
Rinne.
Mhm.
Ne? Und dann gibt es nämlich Pferde, da geht das nicht. Gerade, ich habe ja viel mit lahmen Pferden zu tun, die sind dicht. Da kommst du nicht rein.
Mhm.
Die haben natürlich keine Bewegung in der Schulter.
Mhm.
Ja? Das sind Pferde, die sich gerne die Eisen abtreten.
Ja.
Ne? Wenn über längeren Zeitraum, weil die überhaupt kein Volumen in der Gliedmaßen
haben. Kommt vorne nicht schnell genug weg.
Ja, ganz genau, ganz genau. Die stehen lange auf dem Boden mit ihren Füßchen und dann klotscht es da rein. Dann schaue ich immer als Nächstes, gehe in die Gurtlage. Ich habe da so ein kleines Zahnarztwerkzeug, das ist sehr schön. Da sind so zwei Kügelchen, eine große und eine kleine. Und dann gehe ich mal in die Gurtlage und dann provoziere ich da mal ein bisschen und dann gucke ich, ob das Pferd den Widerrist anheben kann. Ja, und dann soll der Widerrist so ein kleines Stückchen hochkommen und bei einem guten Pferd geht dann der Kopf ein Stückchen runter.
Mhm.
Dann weiß ich, okay, mein Brustbein ist frei.
Mhm.
Weil wenn das nämlich nach unten eingeklemmt ist, sind die auch gehemmt in der Vorwärtsbewegung.
Mhm.
Das sind so mal die ersten Dinge, die ich checke. Die sind schon mal leicht rauszufinden, ne?
Schultergürtel heben ist das Stichwort, weil viele kennen diesen Begriff Schultergürtel gar nicht. Genau.
Sehr gut. Ja, ganz genau. Und es sind überraschend viele Pferde, die den Widerrist nicht hochbekommen, die richtig zugezogen sind vorne. Ne?
Mhm.
Also das gibt auch immer so ein Aha. Für,
mhm.
Ja.
Mhm.
Also es ist etwas, was man dann auch einfach für den Kunden sichtbar machen kann.
Mhm.
Ne? Es geht nicht. Manche Pferde werden richtig garstig.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das ist immer was und dann gehe ich immer noch, ich kann hinten über die Kruppe, über die Ischiasnerven und so weiter noch gucken, hebt der bis zum Widerrist vorne durch und so weiter. Ne? Oder dann nimmt man die Schweifrüge und dann zieht man die mit seinem eigenen Körpergewicht mal so leicht nach hinten und schiebt die wieder nach vorne und dann muss das gluckern bis vorne zum Widerrist hin. Ja, ist dann die Faszien, ob die alle frei sind.
Okay.
Wenn es viel gluckert, ist nicht so gut. Aber es soll also sich alles schön durchbewegen. Das ist, die Pferde empfinden das als sehr angenehm. Das ist ein bisschen wie Massage.
Mhm.
Einfach am Schweif finden, nur so leicht nach
vorne. Anheben dabei?
Nee, einfach nur den Schweif nehmen, wie er ist, und dann mal ein bisschen ziehen nach hinten und dann leicht wieder nach vorne. Also nicht so mit großer Kraft, sondern mal so ganz leicht und dann, das läuft bis vorne zum Kopf durch.
Okay. Ja. Guck ich mal
raus. Ja, das ist cool. Die mögen das richtig gern.
Mhm.
Einfach einen alten Gaucho aus Argentinien. Ein
bisschen mobilisieren.
Ja, total. Ja. Ganz genau. So ein bisschen
ja.
Freiraum schafft.
Ja.
Und du siehst, wie die Wirbelsäule sich bewegt. Ist die geradlinig in ihrer Bewegung oder ist die wie so eine Schlange, so gebogen zu einer Seite und so weiter. Ne?
Mhm.
Auch alles für mich ganz wichtige Faktoren, wenn ich neue Pferde habe. Also ich habe immer bei Neukunden ist immer mehr Zeit eingeplant, automatisch. Das Vorlaufen dauert auch länger, die müssen auch achten laufen, weil ich die Wendungen auch genau sehen will und so weiter. Dann gehen wir teilweise noch in die Reithalle, dass ich die Pferde auf weichem Boden sehen kann, weil es gibt Dinge, die zeigen sich im weichen Boden mehr und es gibt Dinge, die zeigen sich auf harten Boden mehr. Und in der Regel ist es ja so, dass wir nicht auf dem Lidl-Parkplatz reiten, sondern schon in der Reithalle oder halt auf dem Reitplatz.
Ist das nicht so, auf weichem Boden ist eher Sehne oder
ja,
auf ganz genau. Boden nicht?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Mhm. Ja. Okay. Dann aber eher Seitenbänder, das ist dann auf dem harten Boden wieder mehr als im weichen Boden, weil da haben wir keine Nachgiebigkeit. Ne? Also sonst im weichen Boden sinkt der Huf ja innen, außen mehr ein in der Kreisbewegung.
Mhm.
Deswegen ist das also eine Kombination aus beiden.
Gibt es einen Unterschied für dich für lahm und Untakt rein?
Nee, lahm ist lahm. Punkt. Wenn der Takt nicht passt, ist für mich ein Pferd lahm. Und da muss man halt sehen, ist der, was sagt der tickt so ein bisschen. Ne?
Der tickt so ein bisschen.
Nee, der tickt nicht so ein bisschen, der ist einfach lahm. Es ist ein geringer Grad, aber er ist einfach lahm. Wenn ein Pferd nicht, also für mich, bei mir läuft immer so Musik im Kopf ab, wenn ich mir Pferde anschaue.
Mhm.
Na, man ist immer ein schöner, sauberer Takt. Und ich finde für jedes Pferd irgendeinen Song. Mhm. Und dann lasse ich die vorlaufen. Mhm. Und dann fällt dir sofort auf, wenn das eine Bein nicht im Takt ist. Mhm. Ja? Mhm. Hinterhandlahmheiten sind viel, viel schwerer zu sehen als Vorhandlahmheiten.
Mhm. Ja, weil das vorne ja auch oft nickt. Ne? Also, oder so generell mehr. Das ist ja wieder bei
Genau. Mhm. Genau. Und oft ist es auch so, dass die Hinterhandlahmheit nach vorne strahlt. Mhm. Dass das diagonale Bein dann ein bisschen in Trouble kommt. Ne? Mhm. Die sind schwerer zu erkennen. Aber für mich gibt es kein bisschen Tick oder sonst irgendwas, wenn das Pferd aus dem Takt ist. Das ist für mich ein lahmes Pferd. Das muss ja nicht, es muss ja nicht immer was Schlimmes sein. Ja? Manchmal ist es auch wirklich nur eine muskuläre Verspannung und hat sich mal auf die Seite gelegt oder weiß der Teufel. Aber es ist etwas, wo man hinschauen muss. Ja? Und was man im Auge behalten muss. Ne? Oder untersuchen lassen muss. Ja?
Gibt's, also vielleicht willst du einmal auch kurz erklären, oder ist es für dich relevant, der Unterschied zwischen Stütz- und Hangbeinlahmheit, weil theoretisch wird man ja meinen, als Hufschwein ist für dich die Stützbeinlahmheit.
Nee, beides im gleichermaßen. Okay. Okay. Wobei Hangbeinlahmheit ist es oft eher so, da kann man über den Beschlag natürlich nicht unbedingt so einwirken wie bei einer Stützbeinlahmheit, ne, wo ich die Stützfläche bearbeite. Ne? Mhm. Aber es ist beides im gleichermaßen.
Okay, okay. Ja. Dann sind wir bei den komplexen, großen
ja,
Ganzen. Ne?
Ja.
Dann noch kurz, ich habe jetzt noch drei Fragen im Kopf. Und zwar, warum macht man 3 oder 2 Nägel? Seite, also 4 oder
6. Die Variation der Nägelanzahl,
ja,
das ist relativ simpel. Umso steiler eine Wand steht, umso mehr Druck kann der Nagel machen.
Und dann
ja,
weniger
durch
Druck.
Den Mechanismus. Wir haben das auch zum Beispiel bei 10 engen Pferden. Jeder kennt 10 enge Pferde. Mhm. Die haben innen eine sehr steile Wand und außen eher eine relativ weite Wand. Mhm. Ja. Und wenn ich da auf der Innenseite den dritten Nagel setze, bricht der in der Regel aus.
Mhm, okay.
Ja, da ist mehr Dynamik drin. Ja, auf diesem steilen Stück ist zu viel Spannung drin. Es kann auch nach innen mal schnell drücken, weil das ist einfach so, dieser Nagel dringt in die Kapsel ein beim Aufnageln und der verdrängt Material. Ich habe, wie viel sind es mittlerweile, 3 oder 4 Pferde, bei denen bohre ich die Nagelkanäle vor.
Mhm.
Um das Material aus dem Huf rauszuholen und dann durch den Nagel zu ersetzen.
Mhm.
Weil die ersten 48 Stunden immer scheiße liefen nach dem Beschlag und dann richtig gut.
Mhm.
Ja? Okay. Und das kam dann auch von einem ganz großartigen Kollegen, der Rob Renieri, ganz großartiger Schmied aus Holland. Der sagt dann, bohr doch mal vor. Da muss man sich auch erstmal trauen.
Das stimmt.
Aber auch in der Orthopädie hat auch viel mit Trauen zu tun.
Mhm.
Man muss sich manchmal echt Dinge trauen. Man muss auch unkonventionell sein und sehr viel über den Tellerrand schauen.
Mhm.
Dann habe ich diese Nagelkanäle vorgebohrt und dann lief das Pferd ab der ersten Sekunde.
Schön.
Das ist oft, wenn diese weiße Linie unproportional klein ist zum Rest vom Huf.
Mhm.
Da ist nicht viel Platz. Ja? Und dann bohrt man vor. Ich hatte jetzt einen Spanier da, der war auch nur vorne am Schlange. Jetzt hat er 4 Eisen. Und die Kundin ist wirklich sehr begeistert, dass der jetzt richtig anschiebt.
Mhm.
Das ist ein S-Pferd, also Dressur
cool.
S, ein toller Spanier. Dem habe ich alle 4 Hufe gebohrt.
Ja, super.
Weil der vorne in der Sohle, die Nägel saßen perfekt von meinem Kollegen, der die gesetzt hat. Die waren genau da, wo die hingehörten. Und trotzdem hatte der in die Sohle eine kreisförmige Prellung an jedem Nagel.
Mhm.
Bluterguss.
Mhm.
Und die sagte auch, ja, immer ein bisschen hölzern am Anfang. So, vorgebohrt, Nägel rein. Feuerfrei. Auch das ist eine sehr einfache Lösung für so Pferde, die nach dem Beschlag mal so ein bisschen.
Und was ist mit 1 oder 2 Kappen?
Ach, das ist ein leidiges Thema. Ganz ehrlich.
Nee, einfach erklärst den Leuten den Unterschied.
Mir ist das total egal, ob die 1 oder 17 Kappen haben, wenn
okay.
der Beschlag schön angerichtet
und man
ist.
Man denkt ja irgendwie,
Pferd
man hört ja manchmal
2
Kappen stören den Hufmechanismus.
Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt aber nicht. Okay, geschichtlich gesehen hatten die Pferde früher ringsrum 1 Kappe. Sogar hinten ist Standard gewesen, 1 Kappe. Wir hatten aber auch ganz andere Pferde. Kurz gefesselt, sehr steile Hufe. Das waren ja Pferde, die Lasten ziehen müssen, Kaltblüter und so weiter. Die sind ja kurz im Tritt, aber sehr kraftvoll. Ne? Wenn die laufen würden wie ein Dressurpferd, kriegen die keine Kartoffel vom Acker gezogen. Ne? Also kurze Tritte, wer schon mal Last gezogen hat, weiß, man macht kurze Schritte. Die brauchten, damit die sich die Eisen nicht nach hinten schieben, weil die ja wirklich in den Boden gestoßen sind, eine dicke 10-Kappe. Hinten oft sogar dann 3 Kappen.
Zum Fixieren
ja,
des Eisen.
Ganz genau, weil wir dürfen nicht vergessen, mit dem Vorderhuf schreitet das Pferd in die Wendung, das heißt, es hebt schön ab.
Mhm.
Mit dem Hinterhuf dreht das Pferd über den Huf in die Wendung. Wenn du mal im Paddock gesehen hast, die drehen immer erst ein Stückchen über den Huf und dann heben die ab.
Beim Abwenden?
Beim Abwenden, ganz genau. Und dann hat man hinten 3 Kappen gemacht und vorne 1 Kappe. Dann kamen so in den 60er, 70ern so Sportpferde raus, also beziehungsweise die Warmblüter, sie wurden sportlicher gemacht, ne? Dann konnte man hinten auf die Zehenkappe verzichten, zwei Kappen hinten, und konnte man die Eisen noch ein bisschen nach hinten legen, ne, das noch ansteuern. Und dann war immer noch vorne Zehenkappe. Mhm. Heute haben wir Pferde, gerade moderne Pferde, die schieben die Zehe stark raus. Also wenn du dir so modernen Warmblüter anguckst, die haben eine sehr lange Fesselung. Mhm. Weich gefesselt. Mhm. Die federn tief hinten ein, haben sehr viel Druck auf der Trachte, die wird zusammengestaucht. Wächst nicht so stark und die Zehe schiebt vorne raus. Wenn ich die jetzt mit Zehenkappe beschlage und ich lasse sie 6 Wochen laufen, habe ich eine sehr, sehr lange Zehe. Mhm. Ne? Wenn ich die mit Seitenaufzügen, mit Seitenkappen beschlagen, kann ich das Eisen ein Stückchen nach hinten setzen. Mhm. Nach hinten setzen. Ja, dann ist mir am Ende die Zehe nicht so lang. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Hat damit zu tun. Natürlich, was auch so ist, 2 Kappen halten mehr als 1 Kappe.
Ja.
Ne? Okay. Ja, also Sicherheit des Eisens, dass es drunter bleibt. Ne? Große Gefahr bei 10 Kappen kann ich röntgenologisch richtig schön beweisen. Oft werden die zu feste angeschlagen. Mhm. Dann nimmst du die Eisen runter und die weiße Linie ist schon gerade in dem Bereich und du siehst es am Hufbein, am Knochen, dass es auch schon nachgegeben hat und ist auch gerade. Ne? Die werden auch mal schneller dran geballert. Das ist so in unseren Köpfen drin. Also man kann mit 2, mit 1 und keiner Kappe wunderschön beschlagen. Mhm. Für mich ist das so, ja, wichtig ist, was den Hufmechanismus angeht, dass diese Seitenaufzüge vor der weitesten Stelle des Hufes sind. Mhm. Na, ab der weitesten Stelle nach hinten spreizt es sich und ab der weitesten Stelle nach vorne staucht es sich. Mhm. Das heißt, das beeinflusst deinen Hufmechanismus nicht. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das Einzige, woher das rührt, ist zum Beispiel, wenn Kappen, auch Seitenkappen, zu feste angeschlagen werden, dann wird es spitz vorne über die Zeit. Mhm. Aber man kann mit egal wie vielen Kappen wunderschön Pferde beschlagen, wenn man das mit Verstand macht. Deswegen, das ist eine alte Diskussion, die ist aber nicht mehr zeitgemäß.
Okay, okay. Und dann die große Abschlussfrage zum Thema Huf. Wie kann man einen Huf pflegen? Man hört ja Lorbeeröl, Zusatzfutter, Feuchtigkeit, ja, nein, vielleicht.
Mit dem Naba-Huföl.
Wird Zeit, dass es entwickelt wird.
Ja, genau. Ach, wie kann man Hufe pflegen?
Ja, aber man sagt ja, die klassischen Leute fetten es doch immer und das soll man ja auf Nasses. Und Lorbeeröl...
Das machen nicht nur die klassischen Leute, das fetten. Ach.
Oder soll man es nicht tun? Das ist jetzt die Frage. Ich habe keine... Also ich, ganz ehrlich, tue es nicht, aber...
Das brauchst du auch nicht.
Ja, meine Pferde stehen auch zwischendurch mal in der Matsche, also die haben ihre Feuchtigkeit. Also.
Ja, und man vertut sich. Die meiste Feuchtigkeit kommt von innen, nicht von außen. Mhm. Ja, also so durchlässig ist so ein Huf gar nicht. Mhm. Ja.
Weil man hört ja auch Wasserglocken im Sommer und so. Also.
Das ist sehr gefährlich.
Okay.
Auch dieses Wässern im Sommer ist sehr gefährlich, weil du schaffst es schon, nach so 1-2 Stunden, auch mit diesen Wasserglocken, die äußerste Schicht zu tränken. Mhm. Dann stellst du die wieder auf die Wiese, in die Sonne. Mhm. Dann geht noch ein bisschen Wind. Mhm. Und dann reißen dir die Hufe überall ein. Okay. Weil diese äußerste Schicht dann so schnell abtrocknet, dass die papp überall kaputt geht.
Okay.
Ja. Bei normalen, gesunden Hufen reicht eine Bürste und Wasser. Eigentlich reicht auch nur eine Bürste. Eigentlich reicht auch alle 6 Wochen zum Schmied.
Wenn man Hufe bürsten, oder? Ich hab niemand ja, den Huf gebürstet.
Ich meine, du willst ja die Matsche irgendwie da runterkriegen.
Ja, dann nehme ich einen Wasserstrahl.
Ja, dann nimm einen Wasserstrahl, ne? Dann haust da runter. Diese 1 Minute 30 oder 2 Minuten, länger hältst du doch den Schlauch nicht
nein,
da drauf.
Nein.
Nimmt der Huf doch da kein Wasser auf.
Nee. Ja, und was ist mit Lorbeeröl, hat man immer gehört?
Lorbeeröl.
Das fördert den Wachstum.
Ja, und weißt du, wie es das macht?
Den Kronrand.
Reizen.
Reizt, ne?
Ja, dann hast du mal eine echt etwas erhöhte Durchblutung.
Ja.
Gutes Hufwachstum kommt auch von innen. Also ein guter Stoffwechsel, ein gut gefüttertes Pferd, damit meine ich nicht das Volumen, sondern ein mit Verstand gefüttertes Pferd, da wachsen auch die Hufe vernünftig.
Mhm. Und was ist, wenn mein Pferd Probleme, schlechte Hufwand, weiche Hufe, gibt es da wirklich... Futtermittel, dann sagt man ja, die muss man eigentlich füttern.
Ja, die gibt es schon. Ja, ja, doch, ne? Auf jeden Fall.
Also da kann man, ich meine, der Klassiker ist ja Biotin, was man so kennt, oder?
Ja, Biotin sollte aber immer nur ein Bestandteil sein.
Ja.
Also rein Biotin, da brauchst du noch Schlüsselstoffe, dass das funktioniert. Mhm. Also es gibt, da ist die Entwicklung weiter, es gibt ganz ausgezeichnete Zusatzfuttermittel, die man füttern kann. Es gibt auch Hufsituationen, wenn der ganze Huf ringsrum spröde ist und wirklich die Oberfläche, man nennt das Windrisse, so 1000 kleine Risse hat, dann kann man die auch mal ölen. Dann kann man die auch mal fetten, um zu versuchen, diese Oberfläche geschmeidig zu halten. Mhm. Ne? Da ist alles möglich. Man sollte es nur nicht aus Schönheitsgründen ständig machen, das mit Fett einpinseln und so weiter. Ne?
Ja, genau, ja? Das kennt man ja so ein bisschen aus der genau. Klassischen.
Also Fett ist zum Beispiel ein super Mittel. Wir hatten jetzt das letzte Jahr, war ja ein super nasses Jahr. Mhm. Ein super nasses Jahr heißt immer super viele Hufgeschwüre und alles erweicht es. Mhm. Irgendwann erweicht es halt trotzdem. Dann kann man zum Beispiel, bevor die auf die Wiese gehen, fettest du die Hufe ein. Das ist einfach eine Feuchtigkeitssperre.
Ah.
Ja? Durch das Fett kommt erstmal nicht so viel Wasser durch. Mhm. Ne? Also das ist auch...
Also ist das auch ein Problem, zu viel Feuchtigkeit?
Ja. Also wenn man wirklich so dauerhaft nasse Jahre hat, dann nimmt der Huf dann halt schon auf. Ne? Mhm. Ja. Dann hat man weiche Hufe, man hat viele Hufgeschwüre, die Eisen gehen auch verloren, weil diese ganze Stabilität nicht mehr so vorhanden ist. Ne? Mhm. Die Hufe drücken schneller über den Beschlag drüber. Ja, da kann man auch mal fetten, wenn man die dann rausschmeißt, damit der Huf dann einfach nicht noch...
Aber es ist nicht Feuchtigkeitsspenden, wie manche denken, das zu fetten, sondern eher das Gegenteil. Nee,
Fettersatz, kein Wasser.
Okay.
Nein. Ja. Fett ist immer eine Sperrschicht.
Okay.
Ja.
Okay.
Und man kann halt durch Öle und Fette, auch da gibt es natürlich mittlerweile, ich habe sonst immer gesagt, Leute, lasst es, aber es gibt auch Produkte, die haben eine echt gute Zutatenliste. Damit kann man so eine Oberfläche auch etwas geschmeidiger machen. Mhm. Wenn zum Beispiel einer hat einen Hornspalt und so weiter, da kann man das dann schon sehen, dass man mehr Flexibilität versucht, in diese Wand reinzubekommen. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Friesen zum Beispiel, die haben so knallharte schwarze Füße, da kannst du schmieren, was du willst. Man bricht sich die Handgelenke, wenn man die ausschneidet im Sommer, ne? Mhm. Wenn es trocken ist. Da geht es halt nicht so gut.
Können zumindest etwas die
Füße. Deswegen, ich sage den Kunden, wenn ihr sonntags ausreiten wollt, dann könnt ihr mal ein bisschen Fett drauf machen.
Ja.
Aber ansonsten reduziert es wirklich aufs Geringste, dass man daran muss.
Und wenn ich was fütter, Punkt 1, wie lange, also im Zeitraum Wochen, Monate und wie oft die Woche? Weil einmal die Woche den mal zufüttern, bringt ja mal gar nichts.
Oder? Nein, das sind ja tägliche Fütterungen.
Genau.
Also bei den meisten Zusatzfuttermitteln bekommen die das
täglich. Genau, und dann brauchen sie es aber schon 6 bis 12 Monate, bis es wirklich was bringt, oder? Also in 3 Monate schon etwa?
Ja, natürlich.
Okay.
Ne? Also von dem Horn hast du dann aber auch erst was in 9 Monaten. Ne?
Ja, genau.
Weil das muss ja erstmal runterwachsen.
Ja, okay. Ja.
Also von daher ist es schon sinnvoll, das mal über einen längeren Zeitraum durchzuziehen.
Okay.
Brisant sind natürlich immer so, wenn ein Fellwechsel ansteht.
Ja,
also wenn wir den Fellwechsel sehen, dann ist er eigentlich schon abgeschlossen.
Mhm.
Ja, also da muss man schon früher ansetzen.
Ja, sieht man so bei den Jungen. Wir haben jetzt ein paar neue in die Herde integriert, weil die hier am Hof in die Herde gezogen sind. Und dann ist eine neue Herde, neue Keime. Die standen im Sommer an der großen Herde draußen. Und dann siehst du auch, dass sie so ein bisschen mehr Mauke kriegen und so, plus Fellwechsel, plus Wachstum.
Ja,
ne?
Genau.
Einfach viel los,
also
ist.
Wichtig, ne? Ist, glaube ich, so zu wissen, wann der Fellwechsel beginnt. Und der Fellwechsel wird immer gesteuert von der Lichtzeit, die Pferde am Tag haben.
Mhm.
Na, und dann ist ja Weihnachten. Ist ja der Scheidepunkt ab dem 24.12. ungefähr. 21.
Mhm.
Werden die Tage ja wieder länger.
Gott sei Dank.
So, und das ist auch so der Impuls, wo dann auch Fellwechsel beginnt. Mhm. Ne? Ja, also würde ich für mich jetzt so sagen. Und dann haben wir ja Mitte des Sommers, wo wir dann halt für den Fellwechsel der nächsten Saison dann was geben können. Und das sind, glaube ich, die richtigen Momente, wo man dann ansetzt. Wenn man weiß, ja, das Pferd tut sich eh schwer mit dem Fellwechsel, weil diese Stoffe helfen natürlich auch beim Fellwechsel.
Ja.
Ne, das Haarkleid hat ist die gleiche Zutatenliste, nur andere Mischungsverhältnisse, ne, wie im Hufhorn.
Mhm.
Dass man da dann gezielt rangehen kann. Ne?
Mhm. Also, ja, bei den Jungen sieht man immer, das haben die das erste Jahr, wenn die hier integriert werden, und im nächsten Jahr eigentlich nicht mehr. Weil einfach das Immunsystem ja auch an alles gewöhnt hat.
Bei den Kleinen ist ja eh viel Trouble.
Genau.
Alles gut.
Genau.
Das passt schon. Man muss halt auch sein Pferd beobachten. Manche haben halt so zyklisch Hufprobleme. Weißt du, wenn das immer so April, Mai auftritt, ne, oder September, Oktober auftritt, ja, du weißt ja ungefähr, wann dieses Hufhorn produziert wurde. Dann weißt du auch, dass das ein gutes Zeitfenster ist, um da Zusatzfuttermittel reinzugeben, um das irgendwo abzufangen.
Okay. Sehr schön, gut. Also ich habe hier alles abgehakt, ganz brav. Ich habe zwischendurch ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich dann zum Teil nicht mehr lesen konnte. Vielleicht mal auf Schälerin. Dann kommen wir mal zur großen Abschlussfrage. Und zwar, also Punkt 1 erstmal, hast du einen Appell bezüglich Hüfe an die Leute, die jetzt zuhören, die sich für Hufe interessieren?
Also jetzt generell ein Appell an einen Pferdebesitzer oder...
An die Pferdebesitzer generell. Was sind so ein paar Stellschrauben, die man einfach drehen könnte, damit es vielleicht ein bisschen simpler wäre? Oder was sind die Eckpunkte, die sie berücksichtigen müssen?
In Bezug auf die Pferdehufe. Seht zu, dass eure Pferde nicht zu schwer sind. Und 80% der Pferde sind zu schwer. Dieses Gewicht drückt auf die Füße. Ein super unterschätztes Thema, das Pferdegewicht. Ja, sind wirklich, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, an diese runden Pferde, und finden das schön. aber es hat nichts mit Idealgewicht zu tun für ein Pferd. Okay? Mhm. Also man soll eigentlich bei einem gesunden Pferd die Rippensehnen nicht fühlen, man soll sie sehen.
In Bewegung, ne? Sieht man
man soll sie Fall. Sehen, genau. Wenn der da steht. Mhm.
Das ist ne?
Ja. Ja, ganz genau. Also kümmert euch um das Pferdegewicht und bewegt eure Pferde mehr.
Genau.
Die meisten reiten zu wenig. Viel zu wenig.
Ja, oder die Pferde bewegen sich zu wenig, weil sie zu viel eingesperrt sind. Auf kleinen Weiden oder in Boxen. Ne?
Oder im Aktivstall. Mhm. Das Aktivstall, die heißt zwar Aktivstall, aber so aktiv sind die da auch nicht. Also man täuscht sich da auch so ein bisschen. Also da gibt es gibt natürlich da ganz, ganz tolle Stallkonzepte, wo viele Anreize sind. Aber erstens, wenn das Pferd immer den gleichen Futterplatz und den ganzen Tag zur Verfügung hat, wird er den erstmal nicht verlassen, in der Regel. Weil warum? Tagesziel erreicht. Da gibt es was zu fressen. Also natürlich ist Box noch schlimmer. Ne? Aber auch nur, weil mein Pferd jetzt in einem Aktivstall steht oder sowas, entbehrt das nicht die Arbeitsleistung, die wir auch bringen müssen.
Genau.
Also wir müssen uns darum kümmern, dass diese Pferde in Bewegung sind. Und Pferde dürfen auch schwitzen. Das ist nicht schlimm. Man kann sie ja hinterher auch wieder abwaschen. Da muffen die auch nicht so. Ja. Arbeitet eure Pferde. Bewegt sie, reitet sie. Und auch nicht immer diese Walk-and-Talk-Runden. Ne? So 2 Stunden im Schritt. Sondern reiten. Reiten macht richtig viel Spaß.
Mhm.
Ja. Schöne Trabstrecken, tolle Galoppstrecken. Ne?
Ja, das wir ist, haben ja das Gelände hier, wo man wirklich durchgaloppieren
ja.
kann. Ne? Also wenn ich ausreiten gehe 45 Minuten, dann reite ich vielleicht eine Viertelstunde Schritt insgesamt. Weil ich trabe einfach viel. Ne?
Ja.
Na, die Pferde können ja auch mal was tun für Geld, sag ich immer. Ne?
Im Schritt verbrennen die keine Energie.
Mhm.
Keine.
Genau.
Das ist nichts. Das ist lachhaft. Mhm. Ja? Also wir haben da errechnet, oder es wurde uns auch gesagt, um so ein Pferd, um irgendwo eine Rechtfertigung zu haben, dass wir Leistungsfutter geben, muss so ein Pferd 100 Minuten am Tag gearbeitet werden. Davon sind 40 Minuten, sind davon Schritt. Und dann bleiben aber noch 60 Minuten für Trab und Galopp. Weißt du, wie viel das ist? Damit die so viel Energie verbrennen. Natürlich gibt es Pferde, die einen anderen Stoffwechselhaushalt haben, aber das war jetzt erstmal so. Dass man eine Idee davon bekommt.
Mhm.
Ja?
Also der Appell ist ja eigentlich, nehmt ihr nicht das Futter weg, sondern arbeitet sie mehr.
Ja, das ist auch zur Gewichtsreduzierung der einfachere Weg.
Genau.
Reitet eure Pferde. Es gibt auch viel zufriedenere Pferde, wenn die sich mal anstrengen müssen, ausgepowert sind. Denen geht es für uns dann auch.
Ja.
Das ist wichtig. Sprecht mit euren Hufbearbeitern offen und ehrlich. Sagt ihnen nicht, was sie zu tun haben, weil ihr das irgendwo im Internet gelesen habt, weil das ist alles ungefiltert, was da drin steht. Und es gibt nicht die eine Methode.
Mhm.
Ja, das gibt es definitiv nicht. Es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und jedes Pferd ist anders. Besprecht einfach die Problematik, die ihr habt. Und gebt den Kollegen die Chance, euch Lösungen anzubieten.
Mhm.
Und schreibt ihr nicht vor. Sollte da nichts kommen, könntet ihr fragen, ihr habt da was gelesen, was hältst du von dieser und dieser Methode, und geht dann in ein vernünftiges Gespräch.
Mhm.
Ja, das ist ganz wichtig. Sollte das nicht fruchtbar sein, dann muss man sehen, dass man andere Wege geht, ne? Oder zu wem anders geht. Ja, das ist ganz wichtig. Aber Vorsicht, bitte Vorsicht mit dem Internet. Ganz, ganz viel Vorsicht mit den Meinungen, die da stehen.
Mhm.
Sehr viele dogmatische Einstellungen, sehr viel Ideologie. Und das brauchen wir in der Hufbearbeitung nicht. Sondern wir brauchen ganz individuelle Entscheidungen für individuelle Fälle.
Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir zur großen Abschlussfrage, die jeder von mir bekommt.
Hatten wir die nicht gerade, Abschlussfrage?
Nee.
Noch eine?
Das ist eine individuelle.
Ach so.
Die ganz große, die jeder ist. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Was bedeutet für mich Horsemanship? Naja, also, ja, was ich das Schwierigste finde, aber auch mit das Wichtigste in der Arbeit mit Pferden, ist die Motivation des Pferdes herzustellen. Das, wenn man das schafft, das ist für mich Horsemanship. Weil, wenn das Pferd motiviert ist, dann kann es das, glaube ich, nicht als schlecht empfinden, was wir mit ihm tun. Wenn es will to please, wenn es arbeiten möchte mit einem zusammen, jetzt erzählt mir Kunden noch, die rufen ihr Pferd, der kommt von der Wiese galoppiert und sagt, mach was mit mir.
Cool.
Das ist Motivation. Und das ist für mich Horsemanship.
Mhm.
Das finde ich toll und das finde ich erstrebenswert und das finde ich auch wirklich, es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das ist, ja.
Ja, das ist cool.
Genau.
Ich hatte heute Morgen einen Podcast und Cowgirls Deep Talk zum Thema Motivation, deswegen geschmolze ich so.
Okay.
Aber coole Antwort, weil es ist eine Kunst, ein Pferd zu motivieren. Da gibt es auch Pferde, die man mehr und weniger motivieren kann. Aber du hast recht, wenn das Pferd motiviert ist, mit dir zu arbeiten, dann fühlt es sich wohl bei dir. Versteht dich gut und ist gern mit dir zusammen. Ne? Und das ist Horsemanship, ne? Ja, sehr cool, Manu. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.